Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zum Move. Mein Name ist Luca Leicht und auch heute darf ich wieder einmal hier auf dem Sofa begrüßen Patrick Lang, unseren Ressortleiter.
Hi.
Multimedia. Wir wollen heute über eine aussterbende Spezies sprechen, über die Ölmultis und erklären, wie denn der Verkauf mit diesem Dinosaft wirklich noch geht und ob dieser glühende Stern, der Meteor, der auf uns zurast, wirklich so nah ist oder ob wir das alles nur als Schwarzmalerei abtun können. Und deshalb freuen wir uns heute auf Achim Bothe. Er ist nämlich CEO von Aral Deutschland, einem oder der größte Tankstellenbetreiber hierzulande. Und mit ihm wollen wir klären, wie denn das alles funktioniert mit den Tankstellen. Ob dieser Umbau zum Ladesäulenbetreiber und Stromverkäufer wirklich so gut klappt, wie man das macht, wie die Tankstelle der Zukunft aussieht und ob man denn in Zukunft wirklich bei Aral in allererster Linie an Brötchen, Kaffee und weiß nicht, woran man auch denken kann. Oder ob es dann Biofuels sind. Genau das wollen wir heute erklären. Deswegen, hallo Achim, schön, dass du da bist, zu uns ins Studio gekommen bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Hi.
Freue mich auf das Gespräch. Vielleicht kurz zu meiner Person, Achim Bothe. Ich bin ein Kind der Aral, habe im Jahr 2001 ursprünglich mal bei der damaligen Aral AG angefangen, habe eine duale Ausbildung in der Firma durchlaufen und dann noch ein berufsbegleitendes Studium abgeschlossen. Bin dann quasi von der BP mitgekauft worden als Teil der Aral AG im Jahr 2002. Habe dann unterschiedliche Positionen im Rahmen meines beruflichen Werdegangs gehabt. Die ersten 5 Jahre fokussiert im Tankstellengeschäft. Habe unter anderem damals auch die Payback-Karte eingeführt, die wir jetzt mittlerweile schon 18 Jahre erfolgreich im Einsatz haben. Habe dann auf die Raffinerie-Seite gewechselt. Habe 5 Jahre lang in Gelsenkirchen gearbeitet. Bin dann sozusagen weitergezogen und habe das Petrochemie-Geschäft geleitet, weil Gelsenkirchen in dem Produktionsstandort auch chemische Vorprodukte, Kunststoffvorprodukte produziert. Bin dann zurückgewechselt nach Bochum in die Zentrale, habe unter anderem das Kraftstoffpricing gemacht für die unterschiedlichen Vertriebskanäle. Hatte dann noch zuletzt einen kleinen Ausflug in die Mobene. Das ist ein Gemeinschaftsunternehmen der BP und einem Mineralöl-Mittelständler, wo unter anderem Heizöl verkauft wird, Schmierstoffe verkauft werden und auch dann Kraftstoffe in den Tankstellenmarkt abgesetzt werden. Und habe jetzt das große Glück, seit Dezember 2022 mich um die Geschicke der Aral kümmern zu dürfen. Und wie du schon eingangs sagtest, im Markt ist sicherlich viel los und das Geschäftsmodell muss sich auch neu erfinden, sicherlich.
Mhm. Als erste Frage vorweg, was dürfen wir uns denn von dir im Kopf behalten? Wofür stehst du? Wofür steht Achim Bothe?
Also ich bin, glaube ich, jemand, der immer ein großes Interesse wirklich an operativen Geschäften hat. Also mir war immer wichtig, Rollen zu haben, wo ich einen mittelbaren Einfluss auf Dinge habe, die dann auch draußen passieren und umgesetzt werden können. Insofern war für mich in dieser Rolle auch wichtig, dadurch, dass ich ja eine längere Zeit nicht sehr nah am Tankstellengeschäft war, erstmal wirklich von der Pike auf wieder zu sehen, wie funktioniert das Geschäft heute, wo sind die Probleme, wo sind auch die Chancen, wie können wir das weiter nach vorne bringen, weil du hattest es eingangs gesagt, es sind 2400 Aral-Tankstellen in Deutschland, da sind jeweils dann Tankstellenpartner drauf, Geschäftspartner drauf, die haben Mitarbeiter und das Aral-Qualitätsversprechen wirklich jeden Tag einzulösen, erfordert halt auch eine Menge Aufwand und wir müssen uns natürlich auch immer dann die Frage stellen, wie einfach machen wir das, wo können wir noch letztendlich zulegen. Das heißt, das war mir immer wichtig, ich versuche auch nahbar zu sein, auf Augenhöhe zu agieren, weil ich finde, dass bringt am besten Probleme auf den Tisch. Das hilft auch am meisten, Lösungen herbeizuführen. Mhm. Und mir ist es halt auch wichtig, trotz der Rolle wirklich zu verstehen, wo liegt es denn? Also ich bin eigentlich kein Freund von Wolke 7 in der Konzernzentrale und Fokus auf PowerPoint, sondern ich bin eigentlich eher immer jemand, der gerne auch vor Ort ist, auch viele Tankstellen besucht und dann auch wirklich in Gesprächen versucht zu verstehen, wo hakt es denn oder was haben wir vielleicht auch richtig gut und richtig gemacht und bekommen dann auch positive Kundenresonanz dafür.
Das ist ja eine Spitzenüberleitung zur ersten Frage, wenn man persönlich bei Tankstellen vor Ort ist und jemand ist, der zumindest irgendwie mittelbar auch Einfluss nimmt. Wenn ich mich jetzt umhöre, und wir sind ja nahe am Thema Verbrennerszene, Elektromobilisten, die Diskussion, die ist jetzt nicht unbedingt entspannter geworden in den letzten Wochen, Monaten. Da tut sich so ein Zweifrontenkrieg auf. Ja, das wird immer hitziger. Wie ist es dann für dich? Gehst du jetzt nur noch mit Personenschutz an eine Tankstelle, weil du Benzin verkaufst oder weil du jetzt Ladesäulen installierst?
Nee, also ganz offen gesprochen, ich habe noch nie Personenschutz gehabt. Ich habe auch noch nie ehrlicherweise darüber nachgedacht, ob ich das brauchen würde. Ich habe auch noch keine einzige Situation gehabt, wo ich das Gefühl hätte, dass ich persönlich bedroht werde.
Das ist gut.
Es gab sicherlich schon mal so Situationen, wenn man an der Tankstelle ist und sitzt da und hat ein Gespräch mit dem Tankstellenpartner und den Mitarbeitern, dass halt dann ein Kunde reinkommt und sagt, sind Sie zufällig von Aral, ich möchte mal etwas loswerden. Also solche Situationen gibt es schon. Aber ich habe das noch nicht so wahrgenommen, wie du das beschrieben hast, dass es so schwarz oder weiß ist. Mhm. Weil was aus unserer Sicht auch wichtig zu betonen ist und dafür treten wir auch an, es ist letztendlich ein und ja nicht ein oder. Und das sieht man ja auch, wenn man sich die Mobilität in Deutschland anguckt. Es gibt unverändert 48 Millionen private PKWs. Davon sind heute 1,4 Millionen rein elektrisch. Das heißt, wir können ja noch gar nicht wirklich sagen, wollen wir nur das eine oder das andere, sondern wir brauchen die Kombination, um auch letztendlich einen geordneten Übergang sicherzustellen. Und wir haben im Jahr 2001 angefangen, mit Aral Palz unser Elektroladegeschäft letztendlich hochzubauen. Darauf sind wir letztendlich sehr stolz, weil innerhalb von 3 Jahren letztendlich auf heute 2600 Chargepoints an 370 Stationen zu kommen, das ist, glaube ich, schon eine Energieleistung. Die zeigt auch unsere Bereitschaft und auch unseren festen Willen, da unseren Beitrag zu leisten. Wir sind auch ausgebremst. Also wenn wir nicht die regulatorischen Hürden hätten, Baugenehmigungen, könnten wir sicherlich auch schon 1000 Ladepunkte weiter sein. Ui. Also wir sind da, glaube ich, wirklich am Puls der Zeit und versuchen das nach vorne zu bringen. Und deswegen, also die Diskussion habe ich so ehrlicherweise noch nicht wahrgenommen und halte sie auch persönlich für die vollkommen falsche.
Absolut.
Weil auch es gibt halt auch unterschiedliche Kunden. Ne? Es möchte ja auch noch nicht jeder ein Elektroauto fahren und die möchten letztendlich auch ihre Mobilität versorgt wissen und letztendlich mit uns sich innerhalb von Deutschland oder Europa letztendlich bewegen.
Aber ist Aral als einer der Tankstellenbetreiber oder als einer der Tankstellenmarken ja relativ verbreitet, einfach qua Menge an Tankstellen. Nichtsdestotrotz baut ihr die Ladesäulen sehr, sehr stark aus. Ihr seid einer der größten Ladesäulenanbieter oder Betreiber überhaupt in Deutschland, was Schnellladen angeht zumindest. Ihr müsst ja aber ein Ziel haben trotz allem. Wann ist denn das Ziel von euch gesetzt mit das Thema Flüssigkraftstoff beendet?
Also ich würde vielleicht einmal noch ein Stück zurückgehen. Wenn man sich mal den deutschen Tankstellenmarkt so ein bisschen im Zeitverlauf anschaut und Aral feiert ja auch dieses Jahr sein 100-jähriges Markenjubiläum.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Genau. Muss man, glaube ich, einmal sehen, der deutsche Tankstellenmarkt hatte seinen Höchststand, wenn man die Anzahl der Tankstellen anguckt, 1970. Da gab es in Deutschland 70.000 Tankstellen in Summe.
Wow.
Und davon hatte Aral zu dem Zeitpunkt circa 11.000. Das war komplett anders als heute, häufig nur eine Säule oder zwei, auch dann so ein bisschen an der Gebäudeecke und nicht eine voll ausgebaute Station. Aber da kommen wir in Deutschland her. Wenn man das mit heute vergleicht, sind es noch circa 14.500 Tankstellen und 2.400 davon flaggen unter der Marke Aral. Das heißt, was man schon sieht, der Markt hat sich in Summe deutlich verändert. Und auch wenn man in die Geschichte von Aral guckt, glaube ich, können wir mit Fug und Recht sagen, dass wir es immer wieder geschafft haben, diesen Qualitätsaspekt und auch den Innovationsaspekt nach vorne zu tragen, indem wir das Kraftstoffportfolio weiterentwickelt haben, auch durch Additivpakete an die Schnutzformel beigetragen haben, Motoreneffizienz, Reinigung und ähnliches, aber auch das Portfolio verbreitert haben in die unterschiedlichen Richtungen. Und was für uns letztendlich wichtig ist, die Tankstelle hat sich schon häufig neu erfunden, also ursprünglich von reine Wurzeln im Kraftstoff, dann kam das Service- und Werkstattgeschäft dazu, dann kam in den 70er Jahren ein bisschen dieses Shop-Geschäft mit rein und hat jetzt ab 2021 in unserem Fall das Aral-Palz-Geschäft. Das heißt, wir schauen eigentlich in Summe auf die Tankstelle als ein Geschäftsmodell, was ich immer wieder neu erfinden muss, wo ich auch immer wieder mein Qualitätsversprechen einlösen muss, den Kunden auch überzeugen muss. Und wir zielen dann letztendlich auf eine gesunde Dreiteilung ab. Das heißt, Kraftstoff wird sicherlich nach vorne hin perspektivisch erstmal schrumpfen. Und das möchten wir sowohl mit Elektromobilität, Aral Palz kompensieren, als auch dann letztendlich mit unserer Rewe2Go-Partnerschaft mit Leckerland, um letztendlich die Tankstelle als attraktiven Point of Sale zu erhalten, aber dann mit einer stärkeren Dreiteilung aus flüssigem Kraftstoffgeschäft, Shopgeschäft und letztendlich auch das Aral-Palz-Geschäft. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man in den Markt schaut, man wird nach vorne hin auch wirtschaftlichen Druck sehen, weil je nachdem, wer welche Konzepte und welche Angebote hat und auch welche Lage hat, glaube ich schon, dass einzelne Tankstellen da auch sicherlich nach vorne in Schwierigkeiten haben werden.
Aber wenn du das jetzt nach vorne schaust, wann glaubst du, kippt es, dass das Thema flüssiger Kraftstoff, du sprichst von einer Dreiteilung, irgendwann halt so im unteren Drittel landet?
Gut, für uns ist erstmal im Grundsatz wichtig, also wir möchten dem Kunden nicht vorschreiben, was er kaufen soll. Also wir sind für Technologieoffenheit und wie ich eingangs schon erwähnte, für uns ist vollkommen klar, wir müssen den Mobilitätssektor dekarbonisieren. Nur das kann ich nicht ohne den Kunden machen. Und ich glaube, das Beispiel, was man da gut anbringen kann, die Bundesregierung hatte ja das Ziel, 15 Millionen Elektrofahrzeuge im Jahr 2030 auf den deutschen Straßen zu haben. Wir stehen Stand heute bei 1,4 Millionen. Ob wir es schaffen, bis 2030 die Lücke auf 15 Millionen zu schließen, da darf man, glaube ich, ein großes Fragezeichen dran machen.
Das haben wir schon mehrfach diskutiert hier im Podcast. Gerne mal alle Folgen nachhören dazu.
Ich glaube, die letzte war mit Franz Logen von E-Mobil BW,
genau.
Da haben wir relativ detailliert, was man tun könnte und müsste. Also wenn ihr euch das anhören wollt, schaut gerne rein.
Ja, was ich nur sagen möchte, ich glaube, da muss noch jede Menge passieren. Also Elektromobilität wird Teil der Lösung sein, aber es wird wahrscheinlich langsamer gehen, als das auch politisch gewollt war und als wir es auch möchten, weil wir bauen sicherlich, wenn man sich den Netzhochlauf anguckt, bauen wir schneller Angebotsstruktur zu, als die Nachfrage aktuell hat letztendlich Schritt hält. Und das ist natürlich auch eine unternehmerische Leistung, die wir dann letztendlich mit reinbringen. Insofern ist unsere Sicht nur letztendlich, schaut man mal auf 2030 oder selbst in Richtung 2040, wenn man auch den Fahrzeugbestand in Summe sieht, 48 Millionen Pkw-Fahrzeuge, dazu nochmal 20 Millionen Nutzfahrzeuge. Also bis wirklich die Flotte mal komplett gedreht ist und der flüssige Kraftstoff keine Rolle mehr spielt, das wird aus unserer Sicht noch relativ lange dauern. Die spannende Frage ist wahrscheinlich dann eher, ist es noch der Kraftstoff von heute oder sprechen wir auch das, da dann über höhere Biobeimischungen? Und wir haben ja unter anderem den Aral Futura Kraftstoff mal letztes Jahr ins Feld gebracht, um auch mal den Beweis zu führen, was alleine heute innerhalb der heutigen Kraftstoffnormen schon möglich ist, um dann letztendlich 25% CO2-Einsparung versus rein fossilen Kraftstoffen auch zu realisieren.
Ja, da kommen wir später noch dazu, zum Futura Kraftstoff. Vorab noch einmal so ein anderer Biokraftstoff für mich ganz persönlich. Korrigiere mich, wenn ich das falsch im Kopf habe, aber Aral war doch mal der größte Coffee-to-go-Anbieter Deutschlands, oder?
Das ist immer noch so.
Ist immer noch so.
Also wir verkaufen circa 2 Millionen Kaffee am Tag.
Wahnsinn.
Und das ist natürlich über die Anzahl der Stationen, muss man das natürlich ein Stück weit sehen. Wir sind natürlich ein extrem großer Anbieter. Und in der Tankstelle auch Kaffee. Also kann man an der Tankstelle einen guten Kaffee kaufen? Ich glaube, das kann man definitiv mit Ja beantworten. Und
mittlerweile geht das gut, ja.
Ja, und das hat dabei, da sieht man auch, wie sich Dinge weiterentwickelt haben. Ne? Von vielleicht vor 20 Jahren klassisch Filterkaffee, bräuchte man unbedingt nicht. Und heute bekommt man einen sehr hochwertigen Kaffee, auch für uns wichtig als Teil von Rewe to go, da ein Qualitätsversprechen an den Kunden zu leisten. Und ist uns auch letztendlich wichtig, dass wir das halt weiter hochhalten.
Trotzdem muss ich dann einmal kritisch nachfragen, weil... Also das betrifft vor allem ehrlicherweise Tankstellen, die so an Autobahnen sind, aber wenn man, ich erinnere mich immer an dieses Meme, ja, Flughafen als rechtsfreier Raum, Bier morgens um 6, kein Problem, ja, die Tüte Chips kostet jetzt 9 €, so ist es, schlafen kannst du auf dem Boden. Warum zahle ich an Tankstellen für den Energy Drink 5 €? So, das ist doch irgendwie auch nicht seriös.
Ich glaube, was wahrscheinlich nicht so bekannt ist, es gibt unterschiedliche Betreiberformen, wie Tankstellen betrieben werden. Und ich kläre das vielleicht mal an unserem Beispiel. Von den 2400 Aral-Tankstellen, die wir in Deutschland haben, gehören circa die Hälfte wirklich der Aral AG. Also das sind unternehmenseigene Anlagen. Das sind auch die, wo wir im Prinzip dann fokussiert erstmal Rewe to go eingebaut haben und auch Aral Palsruh skalieren. Und die zweite Hälfte des Netzes sind dann klassische Eigentümertankstellen, wo halt dann
Lizenznehmer,
Familien eine Tankstelle haben oder auch mehrere haben und dafür dann letztendlich einen Markenpartner suchen. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, wir nennen das Markenhändler, wo es halt mittelständische Firmen gibt, die mehrere Tankstellen haben, 20, 50 bis zu 100 hoch, die dann aber auch einen Partner suchen, der sowohl die Kraftstoffversorgung sicherstellen kann, der die Marke gibt, der auch das Flottengeschäft letztendlich mitbringt, davon auch nicht verkennen, das ist ein wichtiger Bestandteil. Klar. Um dann letztendlich die Marke an der Straße auch zu zeigen. Das bedeutet aber, in der Betreibung sind dann speziell für das Shopgeschäft, auf deine Frage, sind dann unterschiedliche Beteiligte involviert. Und in unserem eigenen Netz haben wir vor 2 Jahren auch die Entscheidung getroffen, dass wir nicht nur das Kraftstoffgeschäft im Agenturgeschäft machen wollen. Also es ist unsere Ware und der Tankstellenpartner vertreibt das sozusagen in unserem Namen auf unsere Rechnung, sondern auch das Shopgeschäft, um genau auch diesen Aspekten entgegenzuwirken. Also wie kann ich ein wertiges Angebot im Shop mit Rewe2go dem Kunden näher bringen, aber auch eine gewisse Preiswürdigkeit generieren? Weil wir möchten nicht nur der Notkauf sein oder der Impulskauf, sondern wir möchten darüber hinausgehen, weil der Point of Sale auch sicherlich das Potenzial hat. Also in Deutschland hast du an allen Tankstellen 10 Millionen Kunden pro Tag. Und es sind 20 Millionen Kunden, die im Umkreis von 500 Metern um Tankstellen drumherum wohnen. Und wenn man dann noch die Mobilität dazu nimmt, hat man 10 Millionen Kunden, die tagsüber an Tankstellen vorbeifahren. Das heißt, wenn man rein mal an das Potenzial denkt, was die Tankstelle hätte, um sozusagen auch diesen Bedarf zu decken, ist das, glaube ich, brutal. Und dann auf die konkrete Frage nochmal, warum sieht man diese Unterschiede? Also je nachdem, wer dann letztendlich den Shop betreibt, der hat natürlich auch seine eigene Rechnung zur Wirtschaftlichkeit. Und wenn man dann über Betriebskosten nachdenkt, Mindestlohnsteigerung, Stromkostensteigerung, die wir gesehen haben, dann muss man natürlich teilweise sagen, ich muss auch meine Shoppreise erhöhen. Und das führt dann dazu, dass der Kunde das an der einen oder anderen Stelle auch als Wucher empfindet und dann auch nicht mit einem guten Gefühl die Tankstelle verlässt. Da versuchen wir nur, wie ich eingangs sagte, mit der Umstellung im gesellschaftseigenen Netz wirklich entgegenzuwirken und da auch wirklich faire Preise und faire Angebote zu machen, um auch da letztendlich ein preiswürdiges Angebot zu haben.
Du hast schon von den Potenzialen gesprochen, die so eine Tankstelle mitbringt an Umsatz, der dann nicht mehr so richtig viel mit Sprit zu tun hat. Man sagt ja, dass der Tankstellenbetreiber selbst gar nicht so viel Geld mit dem flüssigen Kram verdient, sondern hauptsächlich mit eben Chips, Energy Drinks, keine Ahnung, mit so Zeug. Kannst du da mal ein Beispiel auf der Rechnung machen? Wo steht ihr da? Also oder wo steht der Tankstellenbetreiber da?
Also in unserem Fall hat sich das ein Stück weit geändert, weil wir halt das Betreibungsmodell geändert haben. Aber im Grundsatz ist es richtig, wenn man auf das klassische Modell im Tankstellenmarkt guckt, ist es eigentlich so, dass der Markengeber im Großteil wesentlich an dem Kraftstoffgeschäft verdient und der Betreiber vor Ort letztendlich eine Kommission bekommt und der Betreiber vor Ort dann aber üblicherweise in seinem eigenen Geschäft das Shopgeschäft und auch das Waschgeschäft für sich betreibt. Und dadurch ergibt sich dann sozusagen für beide Parteien üblicherweise eine Wirtschaftlichkeit, die dann in Summe auch als Geschäftsmodell funktionieren muss. Ne? Weil ich glaube, das muss man auch immer sagen, wenn es keinen Kuchen in Summe gibt, dann kann ich den auch nicht teilen.
Das ist völlig klar.
Ja.
So. Aber wie verteilt sich das prozentual? Wenn ein Tankstellenbetreiber, kann man das grob, niemand nagelt dich jetzt fest, wenn du sagst 30%, das ist dann bisschen bei mir 31,2. Also darum geht es nicht, sondern eher, dass man so eine Hausnummer hat.
Ja, es ist nicht ganz einfach zu beurteilen, weil die Stationen natürlich sehr unterschiedlich sind. Ne? Also die Bandbreite allein bei den Volumina kann natürlich von bis klar sein. Und auch
aber so über wird ja irgendeinen Schnitt geben.
Ja, aber ich hätte schon gesagt, wenn man auf das klassische Modell guckt, was wir, wie gesagt, dann umgebaut haben, ist es schon so, dass eigentlich der Markengeber die Mehrheit, also auch mehr als 50% seiner Erlöse aus dem Kraftstoffgeschäft gezogen hat. Und das spiegelt sich dann eigentlich mit dem Tankstellenbetreiber vor Ort, der dann mehr als die Hälfte seiner Erlöse aus dem Shop und aus dem Waschgeschäft gezogen hat. Und deswegen ist auch da die Kombination so wichtig. Ne? Also auch da gilt und nicht oder. Also ich muss ein funktionierendes Kraftstoffgeschäft haben, aber ich muss auch ein gutes Shop und ein gutes Waschgeschäft haben. Und auch da, wir betreiben unter der Marke Superwash unsere Portalwaschanlagen, sind damit auch sehr erfolgreich, investieren auch da in die Forschung und Weiterentwicklung, weil gewaschen werden muss immer, egal ob Verbrenner oder Elektroauto.
Vor allem in Deutschland und vor allem samstags.
Ja, das ist vollkommen richtig. Nur das ist halt auch wichtig, um das Geschäftsmodell Tankstelle zu verteidigen und auch letztendlich zukunftssicher zu machen.
Mhm. Immer mehr Tankstellenbetreiber schließen ja oder verkaufen ihre Tankstellen. Glaubst du, oder wo kann man denn dann 2035 überhaupt noch Benzin oder Diesel tanken? Und wie positioniert sich da vor allem dann auch Aral? Du sprichst immer wieder von Rewe2go, das scheint ein riesen Ding zu sein. Und das Kraftstoffthema und das ja, Mobilitätsenergieversorgungsding ist mehr so ein Auch-Geschäft. Also zumindest wirkt es auf mich so.
Ja, ich glaube, was erstmal spannend ist, wenn man sich den deutschen Tankstellenmarkt guckt, sieht man halt die Veränderungen, die jetzt letztendlich eintreten. Und du hast es ja angesprochen, also wir haben, glaube ich, relativ lange ein Plateau gehabt, was die Anzahl an Tankstellen angeht. Also es wurde schon immer über das Tankstellensterben gesprochen, aber es ist bisher noch nie wirklich eingetreten. Und man hatte eigentlich auch ein sehr gesetztes Setup, welche Spieler sind im deutschen Markt aktiv und da gab es auch wenig Bewegung. Wenn man das jetzt mal das letzten 1-2 Jahre zurück Revue passieren lässt, merkt man, dass sich schon ein paar sehr etablierte Spieler zum Verkauf ihres Tankstellengeschäfts entschieden haben.
Wir können
das Beispiel Esso, eine ID Group, die genau. Total, Kustart.
Jetzt kam gerade Jet mit, was ist das? Wie heißen sie? Conoco, glaube ich.
Ja, P66. Also, die haben bekannt gegeben, dass sie sich auch von ihrem Geschäft trennen wollen. Man muss doch, nehmen wir mal das Beispiel Total. Man sieht ja, das Geschäft findet ja einen neuen Eigentümer und ist auch letztendlich ein wertiger Verkauf. Was durchaus heißt, das Geschäftsmodell hat sicherlich Zukunftsperspektive. Die spannende Frage ist ja nur, ist man gerüstet dafür, auch das Geschäft für die nächsten 10, 20 Jahre letztendlich aufzusetzen? Und wenn man jetzt die konkrete Frage bei uns sieht, also die Antwort wäre ja, bei uns kann man definitiv in 2035 noch aus meiner Sicht Kraftstoff kaufen. Man hat auch das Shop-Geschäft und wir werden dann sicherlich ein deutlich umfängliches Aral-Palz-Geschäft sehen. Wir haben öffentlich gesagt, wir wollen bis 2030 20.000 Ladepunkte in Deutschland haben. Nicht nur an der Tankstelle, auch sicherlich außerhalb der Tankstelle, aber in Summe sind es 20.000. Ich glaube, die spannende Frage ist halt letztendlich nur, wer guckt wirklich da drauf, was habe ich heute und kann ich nach vorne hin diesen Aufwand leisten? Und wenn man da nochmal auf uns halt schaut, wir haben uns diese Fragen eigentlich schon vor 3-4 Jahren beantwortet, dass wir gesagt haben, wenn wir nach vorne hin erfolgreich sein wollen, brauche ich ein gutes Shop-Angebot, brauche ich ein starkes Convenience-Angebot, dafür brauche ich einen Partner. Also uns war auch klar, dass ich das unter der Marke Aral nicht gut machen kann. Deswegen die bewusste Entscheidung für Rewe2go und dann auch letztendlich Leckerland als Partner in der Kette. Und für uns war dann auch wichtig zu sagen, wir wollen auch im Elektromobilitätsgeschäft eine wichtige Rolle spielen und haben dann, wie ich eingangs erläuterte, halt die Skalierung gemacht und sind ja damit auch, was Ultraschnellladen angeht, unter den führenden Anbietern und sind ja im letzten Jahr auch mit dem Connect-Ladenetztest ausgezeichnet worden als, ich sag mal, das beste Kundenerlebnis, was, glaube ich, dann auch einfach für sich spricht.
Wo du gerade Partner ansprichst, ist ja so, dass ENBW sich von ADAC getrennt hat jetzt im Ladenetzausbau und ihr aber eine Partnerschaft jetzt neu eingegangen seid mit dem ADAC. Wie wichtig sind denn solche Kooperationen für den Ausbau von Ladeinfrastruktur? Oder ist das nur ein Skalierungseffekt für was am Ende mehr auf dem Konto ist?
Na, ich glaube, was man, glaube ich, in Summe sieht, ist ja, dass, also auch in unserem Beispiel, wir eigentlich schneller die Angebotsseite zubauen, als die Nachfrageseite sich entwickelt. Und wir glauben unverändert auch immer daran, dass Partnerschaften nach vorne hin auch wichtig sind. Und ich nehme nochmal das Beispiel, das ist ein bisschen anders gelagert. Ich meine, wir sind jetzt seit 18 Jahren im Payback-Verbund, Deutschland größtes Multipartnerprogramm, ich sag mal, mit anderen Partnern letztendlich zusammen, was natürlich auch ein gewisser Loyalty-Mechanismus ist und auch neue Kunden aus den anderen Partnerunternehmen mit reinbringt. Und für uns war einfach wichtig, mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur bei uns, auch jetzt, wir haben die Aral Pulse App in Anführungszeichen neu an den Start gebracht. Wir haben auch eine Ladekarte, sehr gut, hervorragend. aber dann auch letztendlich zu schauen, wo kann man denn auch Zusatzangebote für andere Kundengruppen, ich sag mal, nutzen. Und da ist der ADAC sicherlich ein Partner, der aus seiner Sicht für die Vorteilswelt und Co. natürlich auch nach Partnern sucht, die ein wertiges Angebot haben, die im Zweifel eine führende Position im Markt haben. Insofern gucke ich da eigentlich eher drauf, das ist eigentlich eine sehr sinnvolle Partnerschaft, die uns auch letztendlich, na klar, dann hilft, das Angebot bekannter zu machen, auch die Nachfrageseite zu stützen, weil der Hochlauf, den wir im Markt sowohl auf der Angebotsseite und auch auf der Nachfrageseite noch sehen müssen, da sind wir natürlich, was wir auch schon besprochen haben, immer noch so ein bisschen in den Kinderschuhen.
Ja. Was ich mich gefragt habe bei der Recherche, es gab immer sowas wie ein Ladenschlussgesetz. Und mit den Tankstellen wird das ja so ein bisschen aufgeweicht, weil die darf rund um die Uhr offen haben, weil sie, ich weiß nicht, was der rechtliche Terminus da genau ist, aber sie hat so ein Sonderverkaufsrecht, darf auch sonntags aufhaben, weil das Ladenschlussgesetz meines Wissens nach zumindest gilt zwar in den meisten Bundesländern so, dass man 24 Stunden offen haben darf, aber Sonntag mit Kirche und so war immer noch Schicht. Mit der Idee, dass die Tankstelle aber die Brötchen verkauft, umgeht ihr das irgendwie so ein bisschen und baut damit eine Konkurrenz auf zu dem klassischen Edeka-Level, was wir sonst, oder Supermarkt-Level, was wir haben. Ist das nicht ein bisschen frech, dieses Tankstellenprivileg, so durch die Hintertür irgendwie für, keine Ahnung, Energy-Drinks, Milchpackungen,
Tiefkühlpizza,
keine Ahnung, Mehl kann man lustigerweise bei der Aral, die bei uns ist, kaufen. Ist es nicht ein bisschen frech?
Also der Fokus aus unserer Sicht ist eigentlich darauf, den Bedarf des Kunden vor Ort zu decken. Und
ja, aber ich meine, das Gesetz sagt, der Aldi, Rewe, regulär und so darf es nicht. Und weil eure Registrierkasse halt nicht abgeschalten wird, zieht ihr halt durch.
Na, aus der genehmigungsrechtlichen Sicht ist es ja so, dass wir all das verkaufen dürfen, auch im 24-Stunden-Betrieb, was sozusagen für den Bedarf des Kunden auf der Reise letztendlich nötig ist. Und dadurch ist es dann überhaupt auch nur zulässig, dass wir das tun. Das heißt, wir haben definitiv keinen reinen Nahversorgerauftrag und sind auch nicht, ich sag mal, der nächstbeste Supermarkt, weil das ja, natürlich
ich sag
dann
mal Mehl. Also bei der Aral, bei uns kann man Mehl kaufen.
Hast du noch nie unterwegs gebacken?
Ich meine, unser VW-Bus hat zwar irgendwie einen Ofen tatsächlich drin, weil es ein englisches Modell ist, aber ich kam tatsächlich noch nie auf die Idee, nicht mal eine Soße unterwegs abzubinden mit Mehl. Also
ja, aber ich nehme das Beispiel, ich hatte allein gestern noch so eine Diskussion, wo ich ein Feedback bekommen habe, wo mir jemand sagte, er möchte sich bedanken, weil wir ihm in Anführungszeichen den Geburtstag seiner Tochter gerettet haben, weil er auf dem Rückweg von der Dienstreise war. Die Frau sagte, ich muss so den Kuchen backen und ich habe kein Mehl mehr. Und er sagte, zum Glück konnte ich das bei euch kaufen. So, jetzt könntest du einwenden, okay, aber dann bin ich natürlich in der Grauzone, warum nicht Supermarkt? Deswegen, ja, es ist vielleicht nicht ganz schwimmend, was es dann wirklich für den Reisebedarf im Sinne von der Kaffee, der Energydrink, das Kaugummi oder die Zigarette und gehört dann Mehl letztendlich dazu oder nicht. Aber ich glaube, es ist auch keine Überraschung, Mehl ist jetzt nicht in den Top 3 unserer Verkaufsprodukte. Ne?
Okay,
also,
fair enough.
Das glaube ich.
Aber das finde ich spannend. Was ist es denn? Was kaufen die Leute bei euch?
Gut, was man in Summe sieht, also Tankstellen sind unverändert noch sehr zigarettenlastig. Also man sieht viele Kunden, die einfach das breite Sortiment da letztendlich wertschätzen. Man sieht dann klassisch auch, wir haben schon drüber gesprochen, Kaffee entwickelt sich letztendlich sehr stark. Auch in unserem Fall die ganzen Bistro-Produkte, Crossinos, Baguettes, frisch belegt, wo man auch eine ganz andere Qualität bekommt, als es früher der Fall war. Und halt Getränke natürlich in Summe, auch Energy-Drinks, ohne jetzt Namen zu nennen, sind natürlich sehr stark gefragte Produkte. Und da sehen wir aber auch ein kontinuierliches Wachstum, also auch diesen Zuspruch aus dem Kunden. Je mehr man ein attraktives Angebot hat, auch je besser die Tankstellen in Summe aussehen, wenn es eine gute Betreibung vor Ort gibt und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis in einem richtigen, vernünftigen Verhältnis steht, dann sieht man sicherlich durchaus, dass man da auch mehr Kundenpräferenz letztendlich generieren kann.
Wenn wir jetzt über ein gutes Kundenerlebnis sprechen, du erwähntest, ihr seid ausgezeichnet worden für das beste Ladenetz. Ich war kürzlich mit den Kollegen von Move auf einer Verbrauchsfahrt. Mit 6 Elektroautos sind wir von der Redaktion hier nach Dresden gefahren, wieder zurück. Das sind ziemlich genau 1000 Kilometer, um zu schauen, einfach welches Auto kommt da am besten mit klar. Und so ein bisschen natürlich zu scannen, rechts und links der Autobahn, ja, wie ist denn das Netz? So, hat sich da was verändert? So. Und ich bin schon auch an Ladesäulen gekommen, die einfach nicht funktioniert haben. Das waren keine von euch.
Das hat mich auch gewundert. Ja. So.
Also wir hatten das auch schon vor 2 Jahren, da standen wir bei euch und mussten anrufen. Und es ging ab.
Also das kann immer passieren. Ne?
Bei euch passiert das auch.
Es ist nicht so selten, dass da werden mir alle Elektroautofahrer da draußen zustimmen, dass ich in meinem Infotainment-System sehe, ah, guck mal, da kann ich laden, dann komme ich dahin, das Ding ist kaputt. Wie hoch ist denn die Downtime bei Aral oder kommt das quasi gar nicht vor bei euch?
Nein, also ich glaube, jetzt so kategorisch ausschließen ist ja immer extrem schwierig. Nicht. Nichtsdestotrotz, und das sieht man dann, glaube ich, erstmal gar nicht, da steckt halt deutlich mehr Know-how und auch Aufwand drin, als man das vielleicht vermutet. Ne? Also vielleicht nochmal, wir legen ja bewusst Wert darauf, ultraschnell laden. Also 99% unserer Chargepoints sind alle über 150 kW, Ultra-Fast Charging. Uptime ist aus unserer Sicht extrem wichtig. Also unsere Uptime ist nachweislich über 99%. Und was auch wichtig ist, also wir haben eine Aral-eigene Forschung in Bochum, die ursprünglich mal wirklich auch in diesem 100-Jahre-Kontext, dort wurde 1924 der erste Superkraftstoff der Welt entwickelt und hatte seine Ursprünge sehr stark in der Kraftstoffforschung. Aber wir haben jetzt mit der Weiterentwicklung der Energievektoren, gucken die Kollegen unter anderem auch in die Elektromobilität rein. Also wir haben da auch Chargepoints aufgeladen, wo wir uns dann auch so Dinge anschauen, wie funktioniert denn Auto mit dem Chargepoint? Wo gibt es denn noch Sollbruchstellen? Wie funktioniert das mit der Kühlung? Wie schnell regelt das Auto letztendlich ab, weil die Ladesäule deutlich mehr kann, als es das Auto heute kann? Um dann auch wirklich zu sehen, wir möchten nicht am Kunden testen, sondern wir möchten das in der Forschung testen.
Das ist lieb.
Und dann letztendlich rausbringen. Und was wir halt auch sehen, was wir auch wichtig und richtig finden, der Vorteil einer Tankstelle ist natürlich auch, die ist beleuchtet. Also da stehe ich erstmal nicht im Industriegebiet, absolut, in der hintersten Ecke. Da gibt es einen Ansprechpartner vor Ort und unser Tankstellenpersonal ist auch geschult, dass die im Grundsatz weiterhelfen können. Die sollen bei uns, können wir per Remote-Steuerung neu booten, um dann auch, selbst wenn wir mal einen Ausfall haben, möglichst schnell wieder hochzufahren und nicht erst einen Technikereinsatz draußen haben zu müssen. Und du hast natürlich auch das Zusatzangebot, ob es dann die Toilette ist oder den Kaffee kaufen können, um, ich finde den Begriff Ladeweile eigentlich ganz schön.
Schön,
also ja. Selbst wenn das Auto das kann, wenn ich in 10 Minuten 350 Kilometer Leistung aufnehmen kann, 10 Minuten sind 10 Minuten. Ne? Und
klar,
die möchte ich ja auch sinnvoll verbringen. Und da glauben wir, dass wir in Summe, wenn man die Kombination der Geschäftsfelder ansieht, auch eigentlich ein sehr starkes, attraktives Kundenangebot
haben. Das meinte ich vorhin, die Verweildauer vor Ort steigt ja mit der Zahl derer, die ihr Auto da laden, statt es zu tanken.
Korrekt, korrekt.
Was sind bei euch die Gründe für Ausfälle für dieses 1%, von dem du sprichst?
Kann ganz unterschiedliche Sachen sein. Wirklich, Anlage hat sich aufgehängt. Es gab vielleicht auch mal eine Störung in der Versorgung oder ähnliches. Aber es ist wirklich, es ist die Ausnahme. Also wir kriegen auch wirklich fortlaufend, auch wenn man nochmal einen Flottenkartenbetreiber nennt. Also wir kriegen viel positives Feedback im Sinne von Aral hat es geschafft, auch bei der Elektromobilität dieses Markenversprechen, was die Leute von uns kennen, einzulösen von, das ist hohe Qualität, darauf kann ich mich verlassen, es ist sehr zuverlässig. Und ich habe eigentlich eher selten diesen Fall, ich fahre irgendwo raus, ich muss vielleicht auch laden und habe wirklich die Not und dann funktioniert es nicht und kreiert eine Riesenfrustration.
Ja klar, ist super frustrierend. Wenn wir uns das aber anschauen mit den Ladesäulen, ist es ja häufig so, dass die irgendwo stehen und der Netzanschlusspunkt nicht unbedingt voll ausgebaut ist oder eben noch erweitert werden kann. Was ist da eure Philosophie? Setzt ihr darauf, dass ihr mal überall vertreten seid, um dann zu skalieren nachträglich? Oder stellt ihr lieber viele Säulen auf, um viele Punkte zu haben? Weil du sagst es selber, häufig wird gar nicht die volle Ladeleistung der HPC-Charger abgerufen. Was ist da euer Ding?
Gut, also für uns war einmal wichtig und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied, wo man sieht, das Geschäftsmodell ändert sich. Also beim Elektroladen ist es natürlich schwieriger, sich zu differenzieren über das Elektron bis unmöglich, weil ich da in Anführungszeichen keine Möglichkeit habe, über Additivpakete oder durch eine andere Mischung auch einen zusätzlichen qualitativen Effekt zu generieren. Insofern haben wir relativ klar gesagt, dadurch, dass auch der ganze Ladepool natürlich anders sein wird. Ne? Die Leute haben eine Wallbox vielleicht zu Hause, sie können im Supermarkt laden, auf der Arbeit laden. Das heißt, wenn ich an der Tankstelle erfolgreich sein will im Ladegeschäft, dann muss ich Ultraschnellladen anbieten, weil das halt letztendlich ist, was dann es differenziert und wo der Kunde dann auch, wenn er on the go ist, wenn er on the move ist, in Anführungszeichen letztendlich einen Mehrwert hat. Als wir jetzt unsere Infrastruktur ausgelegt haben, war uns erstmal wichtig, wir sprechen dann über einen Mittelspannungsanschluss. Also wir müssen immer einen Transformator stellen, der übrigens auch baugenehmigungspflichtig ist und nicht baugenehmigungsfrei ist wie die Säule. Also das ist auch ein Grund, der uns hindert, schneller letztendlich hochzubauen, weil das einfach relativ lange dauert. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir den Transformator grundsätzlich erstmal leistungsmäßig deutlich stärker auslegen und dann eigentlich damit die Chance haben, optional zuzubauen. Das heißt zu sagen, wenn man das bei uns im Netz sieht, wir haben Stationen, da haben wir mal mit 2 Chargepoints angefangen, da haben wir dann 4, 6 oder vielleicht auch teilweise schon 8, dann haben wir mal einen anderen vielleicht 4 gehabt und sind jetzt bei 8 oder 10. Das heißt, wir sehen eigentlich den Punkt, dass wir eher Schritt für Schritt mit der Nachfrage gehen wollen, als jetzt massiv über zu investieren, dann halt eine sehr geringe Auslastung auf den Chargepoints zu haben und damit halt auch letztendlich keine Wirtschaftlichkeit herstellen zu können.
Bei euren Chargepoints, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber wenn ich es richtig erinnere, ist bei euch so, dass ich quasi immer, wenn frei ist, die volle Leistung haben darf,
korrekt,
außer der Trafo oder der Netzanschluss sagt, also reguliert runter. Jetzt gibt es ja andere Unternehmen wie Ionity zum Beispiel, die sagen, wir machen Flat immer nur, obwohl es ein HPC-Charger ist, der technisch mehr kann, aber wir machen immer nur 150 oder immer nur 200. Wieso geht ihr da mit der Abstufung hin und her und bietet nicht überall das gleiche Qualitäts- und Kundenerlebnis? Das, immer, dass es draufsteht, kriege ich auch immer. Weil bei euch wird ja runtergeregelt dann zur Not.
Ja, aber also nach meinem Verständnis ist es so, dass bei uns in Anführungszeichen aktuell ist die Limitierung ja eigentlich eher über das Auto. Es gibt ja noch nicht viele Fahrzeuge, die jetzt in unserem Fall wirklich an den 300 kW, 350 kW sollen die volle Leistung abrufen können.
Und hier in Stuttgart ist es ein bisschen schwierig, weil hier echt viele Taycans rumgurken.
Okay, warum wohl?
Es ist, ja, dieser Vorort. Hier in Stuttgart siehst du das tatsächlich häufig, dass die dann sich gegenseitig rausregeln, weil der Taycan halt gerade irgendwie will. Und auch wenn da jetzt ein GV60 steht oder ein EV6. Es gibt ja jetzt schon eine Handvoll Autos, die auch ja mitunter beliebt sind, die diese 150-Marke und auch die 200-Marke zumindest mal zeitweise knacken.
Aber unser Anspruch ist, im Grundsatz volle Ladeleistung zur Verfügung zu stellen. Also wenn das Auto das kann, das meinte ich ja eben auch, was wir uns in der Forschung angucken, aber wie das aussieht, dass man dann wirklich auch die volle Leistung konsumieren kann.
Aber ihr habt ja, also ihr setzt ja viel auf die Alpitronic Hypercharger, korrekt, die HPC300. Die können in Summe 300, aber nur, wenn nur ein Auto da steht. Aber ihr habt ja meine ich zumindest, in der Regel 2 Anschlüsse dran. Das heißt, wenn da, ich kann voll laden und die Ionity geht jetzt her und sagt, okay, wir machen von vorne rein, schreiben wir nur 150 drauf, auch wenn die Kiste auf ein Kabel technisch 300 ziehen kann, geben wir immer nur 150 ab, damit niemand runtergeregelt wird, damit ich das, mein Versprechen stimmt. Du kriegst 150, komme was, wenn der Netzanschluss sagt nein, dann ist nein, aber du kriegst die 150 auf jeden Fall und die ist safe.
Also die Frage ist mir so noch nicht über den Weg gelaufen. Das Problem habe ich auch so noch nicht gehört. Okay. Also das nehme ich gerne nochmal mit. Aber im Grundsatz, was ich eben sagte, ist unser Anspruch eigentlich wirklich, maximale Ladeleistung zur Verfügung zu stellen. Auch wirklich ja, wenn man ehrlich ist, der Technologie auch voraus zu investieren. Wenn man sich anguckt, wie wenig Autos das heute eigentlich schon können, um auch dann bereit zu sein, wenn jetzt mehr Elektrofahrzeuge auf der Straße sind, die nächste Stufe auch an Batterietechnik da ist, um das halt dann auch wirklich möglichst schnell zu realisieren. Also uns ist durchaus wichtig, mit dem On-the-Go, also in 10 Minuten 350 Kilometer Ladeleistung zur Verfügung zu stellen, das zu tun. Und vielleicht noch ein Punkt, der so ein bisschen da reinspielt. Wir haben ja auch schon 22 Stationen, die LKW-ladefähig sind, wo das natürlich dann nochmal relevanter wird. Absolut. Welche Leistung kann ich eigentlich zur Verfügung stellen? Weil auch so ein LKW-Fahrer will ja eigentlich seine Lenk- und Ruhezeiten dann maximal ausnutzen, 45 Minuten laden, um dann letztendlich weiterzukommen. Mhm. Aber also ich nehme das gerne nochmal mit, aber das habe ich so noch nicht gehört und dann muss ich vielleicht beim nächsten Mal dazu nochmal Rede und Antwort stehen.
Wir können ja auch mal eine Zahl nennen, oder? Also zumindest in unserer Recherche hat Aral dieses Jahr 100 Millionen Euro in den Netzausbau investiert. Für so eine Mammutaufgabe ist es jetzt viel oder wenig?
Ja, das ist, glaube ich, schon viel. Also, und es zeigt halt auch unser Commitment, was wir da letztendlich auch leisten und auch leisten möchten, auch als Beitrag, um den Mobilitätssektor zu dekarbonisieren. Und wie gesagt, 100 Millionen ist schon, glaube ich, eine ganz stolze Zahl. Und das
ihr
ist
macht,
ja letztendlich.
Ihr macht 36 Milliarden Umsatz als Aral oder als der BP. Also, ihr seid ja nur in Anführungszeichen, nur die Tochter von BP Europe. Und BP Europe in Deutschland hat, glaube ich, insgesamt letztes Jahr 500 Millionen investiert. Also im Vergleich zu 36 Milliarden Umsatz. Für das, was du sagst, ist euer. Da geht die Zukunft hin, da baut ihr gerade euer Bett.
Ja, aber ich glaube, was man immer ein bisschen im Kontext sehen muss, also Umsatzzahlen sind für klassische Mineralölfirmen natürlich keine guten Indikatoren, ne? Weil der Umsatz natürlich einerseits getrieben ist durch wirklich auch hohe Ölpreisentwicklung, der halt hoch und niedrig sein kann. Also auch ein Jahresvergleich ist häufig einfach sehr irreführend und dann auch die ganzen Steuern, die letztendlich da drauf sind, die blähen natürlich künstlich erstmal unseren Umsatz massiv auf. Das heißt, so diese klassische Bilanzanalyse von wie viel Investition leiste ich in Relation zum Umsatz, glaube ich, ist für eine Mineralölfirma nicht wirklich brauchbar. Nur wenn wir jetzt in Summe schauen, wie wir investieren auch in den letzten Jahren, der Fokus liegt sicherlich weniger jetzt darauf, neue Anlagen zu bauen. Sieht man auch generell weniger im Markt, auch bei Wettbewerbern. Für uns geht es dann eigentlich eher darauf, die Anlagen, die wir haben, zu modernisieren, ob es dann im Shop-Bereich ist oder das Pulse-Angebot. Und die 100 Millionen dann wirklich im Vergleich zu dem Gesamtinvestitionsportfolio, was wir leisten, das ist dann schon ein ordentlicher Anteil. Also das ist schon ein materielles Commitment. Und man darf, glaube ich, bei Investitionen auch immer nicht verkennen, es ist ja auch nicht unlimitiert, ne? Also der Investitionseuro ist ja auch ein Stück weit irgendwo gedeckelt und es ist dann auch die Frage von, wo lege ich den denn rein? Und da ist uns einfach wichtig, da wirklich nach vorne zu gehen und auch einfach das Geschäft voranzubringen.
Du hast anfangs angesprochen, dass ihr 1000 Ladesäulen mehr hättet aufbauen können bislang und ein bisschen anklingen lassen, dass das Thema Regulatorik ein bisschen ein Klotz am Bein ist. Wenn du sagst, 100 Millionen ist viel, wie viel kannst du abschätzen grob? Wie viel verbrennt ihr in Anführungszeichen damit, um irgendwelchen regulatorischen Krempel zu machen? Wir kennen das immer von die 36.000 Ordner für das Windrad und so, die da ab. Wie ist das bei euch? Wie viel geht in Genehmigungsverfahren Krempel rein? Und wie viel geht dann in das, was ich sehe als Kunde?
Ja, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, weil das, was im Wesentlichen ja passiert, was ich ansprach, also wir sehen in der Spitze von, wir möchten eine Station umbauen und möchten Aral Pulse an die Station bringen, bis hin dann zur Realisierung mit, wir haben eine Baugenehmigung, wir konnten den Trafo stellen, die Säulen stehen und wir haben den Netzzugang, vergehen in der Spitze teilweise bis zu 2 Jahre.
Das hat Linda Boll von Fast hat auch so irgendwie.
Bis zu 2 Jahre. So, und das ist halt getrieben durch ganz unterschiedliche Dinge. Sind die Bauämter überlastet, ja oder nein? Wie agiert der Netzbetreiber? Davon haben wir ja auch mehrere hundert in Deutschland. Die sind doch alle dann mit unterschiedlichen Verfahren unterwegs, machen im Zweifel auch alle unterschiedliche Vorschriften, wie der Transformator aussehen muss. Das heißt, ich kriege auch keine wirkliche.
Das soll ja jetzt harmonisiert werden, oder? Ist es schon?
Ja, aber für uns ist so ein bisschen so, ich meine, als Teil dieses Bundesplans zu, wie können wir den Elektroausbau beschleunigen, wurde ja auch da schon die Aussage gemacht. Aber wenn man sich anguckt, was hat wirklich Einklang gefunden in den Landesbauordnungen, ist da ehrlicherweise erstmal relativ wenig passiert. Mhm. Und ein standardisiertes Verfahren für die Netzzugänge gibt es letztendlich auch noch nicht. Deswegen, also was man bei uns dann eigentlich eher sieht, ist, dass an Tankstellen sozusagen Baustellen bestehen, weil wir dann bis zu dem Punkt gebaut haben, was halt sozusagen dann nicht durch eine Baugenehmigung abzudecken ist. Mhm. Und das steht halt dann teilweise auch mehrere Monate so da, weil wir dann letztendlich aufgehalten werden. Jetzt eine Zahl zu sagen, wirklich wie viel von dem Invest dann wirklich einfach verschlungen wird durch die Schleifen, ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Mhm. Ich glaube, man sieht es dann eigentlich eher immer so in diesem kontinuierlichen Zubau der Kapazität, was aber, wenn man wirklich die Zeiten dahinter sehen würde, so einen nachlaufenden Effekt hat. Ne? Also die Säule, die jetzt heute oder morgen dazukommt, da haben wir wahrscheinlich schon vor ein oder zwei Jahren angefangen, das Verfahren loszutreten. Mhm.
Das ist echt ein bisschen nervig. Ja. Aber dann kommen wir jetzt zu anderen Fällen, die vielleicht einfacher sind oder noch schwieriger, kann auch sein. Also Elektro ist ja nicht der einzige alternative Kraftstoff in Anführungszeichen. Wir haben ja noch LPG, CNG, Wasserstoff sogar. Spielt das für Aral eine Rolle?
Also absolut. Also man sieht ja, LPG ist Teil des Angebots von heute. Man muss nur sagen, wenn man sich Fahrzeugzahlen und Konsumdaten anguckt, dass LPG eher schrumpft. Mhm. Also nach vorne hin aus unserer Sicht eher etwas, was, glaube ich, keine große Rolle spielen wird. Wir sind heute schon der größte Bio-CNG-Erdgasanbieter. Also haben, wenn man sich die Tankstellenketten anguckt, das größte Netz und investieren da unter anderem auch rein.
Ist das reines Biogas?
Ja. Und wollen das auch ein Stück weit ausbauen an den richtigen Stellen, auch Umrüstung auf LKW-fähige Erdgassäulen, weil auch unser Netz heute teilweise eher auf den PKW-Verkehr ausgerichtet war. Wir haben uns intensiv mit LNG, Bio-LNG auseinandergesetzt, ist aber auch ein sehr investitionsstarkes Geschäft und haben gesagt, da sehen wir aus unserer Sicht eigentlich nicht, dass wir da eine wesentliche Rolle spielen können und haben uns deswegen letztendlich davon verabschiedet. Und du hattest Wasserstoff angesprochen. Wasserstoff wird aus unserer Sicht definitiv ein Teil der Lösung sein. Also das ist, glaube ich, vollkommen unbestritten.
Die Lösung für was?
Also wenn man Dekarbonisierung erstmal im größten Rahmen in der Mobilität ansieht. Also für den Schwerlastverkehr wird Wasserstoff definitiv eine Rolle spielen. Nur auch da muss man sagen, da gibt es erstens noch technologische Fragestellungen. Also was setzt sich denn letztendlich durch? 350 Bar, 700 Bar und so weiter und so fort. Und das ist eine Nachfragediskussion. Ne? Ja. Also eine Wasserstofftankstelle heute zu errichten, ohne Fördermittel, ohne einen Ankerbedarf eines Kunden, ist im Zweifel extrem schwierig und würde nur dazu führen, dass halt Infrastruktur da ist, die aber im Zweifel nicht genutzt wird und auch dann letztendlich nicht nachhaltig überlebt, wenn ich nicht eine gewisse Basisnachfrage und auch Wirtschaftlichkeit generieren kann.
So gerade in Kalifornien passiert.
Also. So gerade in Kalifornien passiert bei einem Marktmitgestalter. Korrekt. Nee, aber ich glaube, was halt nochmal wichtig ist, und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Fragestellung, warum wir bewusst halt auch gesagt haben, es muss ein und nicht ein oder sein. Also wir brauchen einen geordneten Übergang. Mhm. Da müssen wir, glaube ich, auch wirklich erstmal im Grundsatz technologieoffen dran gehen. Mhm. Wir müssen auch diesem Sachverhalt Rechnung tragen. Es gibt halt einfach noch extrem viele Verbrennerfahrzeuge, die auch erstmal noch ein Stück weit versorgt werden wollen, weil wenn man jetzt einfach sagt, ich mache die Tankstelle zu, das würde auch einen riesen Aufschrei letztendlich hinter sich herziehen.
Bisschen zu
recht. Weil die Alternative im Zweifel noch nicht vorhanden ist. Ja. Und wie man das jetzt auch in der Elektromobilität sieht, also man kann ja dann schon zulegen. Ne? Und ich glaube, wir haben jetzt deutschlandweit 120.000 Ladepunkte in Summe.
Irgendwie sowas, ja.
Da ist ja eine Menge passiert. Ne? Also auch diese gesamte Diskussion, die wir am Anfang auch viel gehört haben, auch von Flottenkunden. Wenn ich jetzt meine Flotte umstelle auf Elektrofahrzeuge, kann ich denn dann in eurem Netz wirklich von A nach B kommen, wo wir uns wirklich hinstellen und sagen, ja, das kannst du definitiv. Also man kann mit der Aral Flottenkarten, Tank- und Ladekarte, kannst du definitiv dich in Deutschland bewegen und auch in unserem Netz und im Zweifel auch an den anderen Ladepunkten, wo es auch zugänglich ist. Ich glaube, das Argument ist ehrlicherweise vom Tisch. Nur man muss halt sehen, der Verbraucher muss halt auch überzeugt werden, das Elektroauto zu kaufen. Und da sieht man, glaube ich, auch in der aktuellen Nachrichtenlage, da ist, ich sag mal, sicherlich eine gewisse Stagnation auch in den Verkaufszahlen zu sehen.
Gut, ich meine, nachdem die Prämie gekappt wurde, ist es halt auch für viele die Investition der andere. Es ist auch damit natürlich ein bisschen schlecht gemacht worden, glaube ich. Also da ist auch viel Emotionalität am Ende dabei. Davor waren es vielleicht Mitnahmeeffekte, die dabei waren. Aber weil du gerade eben gesagt hast, wir sehen, dass das LPG so auf dem absteigenden Ast ist, Siehst du schon, ist da ein Ende absehbar? Also
ich habe auch nicht gesagt absteigender Ast, ich habe nur gesagt, die Zulassungszahlen steigen nicht und ich sage mal, der Fahrzeugbestand sinkt eher. Und die
Nachfrage auch und deswegen, also ihr werdet jetzt aber keine neuen LPG-Säulen aufbauen gerade.
Also wir haben aktuell keine großen Pläne jetzt zu sagen, wir bauen unser LPG-Netz aus. Wir gucken uns das dann eigentlich immer stationsspezifisch an, welche Nachfrage ist noch vorhanden, wie stark sinkt die und dann sind eigentlich eher die klassischen Fragen relevant, wenn ich in eine Ersatzinvestition komme, also ich muss eine größere Reparatur durchführen oder ich muss wirklich die Anlage komplett austauschen, ist das dann noch die richtige Investition, die ich leiste versus ich baue vielleicht ein anderes alternatives Angebot an der Station halt aus, ne? Weil darüber muss man sich ja auch unterhalten. Ja, jede Tankstelle ist auch irgendwann räumlich ein bisschen begrenzt, ne? Und das ist dann auch nicht immer ganz trivial und das ist für uns auch so ein Punkt, diese Diskussion in der Politik, die Versorgungsauflage, muss jede Tankstelle eine Ladesäule haben, wo wir auch sagen, eine solche Auflage bringt erstmal niemandem etwas, weil es einfach nur Investitionsmittel verwässert und auch an Stellen bringt, wo ich vielleicht auch wirklich gar keine Ladesäule brauche und im Zweifel kann ich dies auch gar nicht räumlich realisieren, deswegen glauben wir halt eher daran, wir werden definitiv unseren Beitrag leisten auf der Tankstelle und neben der Tankstelle und wir werden in Summe sicherlich auch eine sehr gesunde Abdeckung haben, die deutlich über das Tankstellennetz hinausgeht.
Mhm. Und weil das Thema Wasserstoff als gerade für die LKW und sowas angesprochen hast, wann wollt ihr da so richtig groß einsteigen? Ihr steigt groß bei Elektromobilität ein, das sehen wir, da bastelt ihr auch schon an Ladesäulen für den Nutzverkehr. Aber wie schaut es mit Wasserstoff aus? Da fühlt sich für mich noch relativ zurückhaltend an. Obwohl jetzt der Daimler kommt mit einem Wasserstoffsystem, die Volvos sind, also es gibt ja diverse Dinge, die da in der Mache sind.
Also wir beschäftigen uns extrem intensiv damit. Also haben auch eine eigene Abteilung, die sich nur mit dem Thema auseinandersetzt. Und auch, was ich gesagt hatte, die Aral-Forschung ist da auch sehr aktiv, also auch im Zweifel mit den OEMs zusammen.
Die uns immer die Leserbriefe schreiben.
Wahrscheinlich, ja.
So, was glaube ich trotzdem nur wichtig ist, auch Wasserstoffgeschäft aufzubauen, ist halt auch ein komplexes Geschäft. Du bringst halt letztendlich ein Gas auch an die Tankstelle, auch wenn man sich mal die Gefahrensituation letztendlich anschaut. Und es braucht halt wiederum Klarheit, was hat denn die Chance, sich durchzusetzen und mit welchen Fahrzeugen macht man das und mit welchen Kunden macht man das. Und da muss man natürlich sagen, auch in der generellen Haushaltsdebatte in Deutschland, auch mit dem Einbremsen erstmal der Förderprogramme, glaube ich auch da, ähnlich wie in der Elektromobilität, wird man sehen, dass da jetzt erstmal ein bisschen der Dampf raus ist. Und wir werden im Grundsatz bereit, und auch in Gesprächen an den richtigen Stellen hochzubauen. Für uns ist da nur auch wiederum wichtig, jetzt nicht einfach
nur... Wenn ihr eine Subvention kriegt oder wenn...
Wenn eigentlich die Kombination klar ist, dass wir sagen, also A, ich glaube auch da wird man sehen, man muss pilotieren und ausprobieren, um auch dann letztendlich die Antwort zu finden, was wird sich denn nachhaltig durchsetzen und was ist das Richtige? Also da würden wir jetzt auch nicht im Grundsatz sofort rangehen, ist es Lösung A oder Lösung B, aber es braucht halt trotzdem ein bisschen die Kombination aus, sie brauchen dann auch den Ankerbedarf und damit auch die Fahrzeuge und da reichen dann auch nicht ein oder zwei Wasserstoff-LKWs. Das muss halt dann letztendlich schon mehr sein, weil man unterschätzt ja auch den Aufwand, ne? Also der Wasserstoff muss an die Tankstelle kommen. Der Wasserstoff sollte grün sein. Es gibt noch nicht grünen Wasserstoff an jeder Ecke. Also das hört sich immer so einfach gesprochen an. Warum gibt es noch keinen grünen Wasserstoff an der Tankstelle?
Es gibt überhaupt keinen grünen Wasserstoff.
Ja, nur das wollte ich sagen, da stecken relativ viele komplexe Fragestellungen hinter von, gibt es den grünen Wasserstoff? Wenn ja, wo gibt es den? Wie kriege ich den grünen Wasserstoff an die Tankstelle? Welche Infrastruktur muss ich an der Tankstelle zubauen? Das ist auch allein vom Flächenausmaß, also da redet man sicherlich ganz klar über die Autohöfe und ähnliches, wo man dann in die Fläche gehen kann. Dann brauche ich die Fahrzeuge dazu, die jetzt erst so langsam im Kommen sind. Und dann brauche ich einen Kunden dazu, der bereit ist, das auch zu tun. Und was wir in der Debatte halt auch beobachten ist, nehmen wir mal jetzt die Novelle der BIMSCHV, die letztendlich auch dann HVO zulässt für den Schwerlastverkehr, auch als Alternative zum Diesel. Das ist natürlich auch Sicht von vielen Speditionen, was ja auch ein sehr wettbewerbsintensives Geschäft ist, dass sie sagen, ich muss meine Flotte nicht austauschen, ich kann meine bestehende Flotte weiter betreiben, ich kann die mit Diesel oder mit HVO betreiben.
Das ist also Sprit aus Speiseöl, ne? Nur zwischen... geworfen, für alle, die das Kürzel nicht kennen.
Korrekt, genau. Richtig. Danke.
Frittenfett, wenn man es salopp sagen möchte.
Ja, nur nichtsdestotrotz aus unserer Sicht wirklich auch ein guter Schritt nach vorne, der wirklich sofort mit der bestehenden Infrastruktur genutzt werden kann und vor allem nicht immer so diese sprungfixen Kosten sofort auslöst. Ne? Weil auch für eine Spedition zu überlegen, kaufe ich jetzt drei Wasserstoff-LKWs, das ist schon eine mutige Entscheidung. Das ist erstmal
eine Hausnummer.
Und Dann habe ich auch wieder diese Henne-Ei-Diskussion, die wir über Elektromobilität schon hatten. Gibt es das Fahrzeug, gibt es die Tankstelle, wie mache ich das denn, wenn ich mal eine längere Strecke habe? Das heißt also, ja, wir beschäftigen uns damit, ja, wir sehen das als Teil der Lösung, aber nein, wir wollen jetzt nicht einfach nur des Demonstrierens wegen einfach was ins Netz bauen, sondern versuchen da wirklich die richtigen Lösungen an den richtigen Stellen zu finden.
Finde ich spannend. Du sagst, ihr macht das nicht nur aus Demonstrationszwecken. Wir haben eigentlich schon ein bisschen über den biobasierten Kraftstoff Futura gesprochen. Den gibt es für Benzin, also als Benzin-Äquivalent und Diesel-Äquivalent. Ich habe durchgerechnet, 0,3% eures Tankstellennetzes, kann ich das machen? Das sind 8, also zumindest steht es auf der Website bei euch, 8 Tankstellen. Das ist kein Symbolcharakter, 8 Tankstellen.
Das ist natürlich jetzt sehr spitz, finde ich. Also vielleicht
das
einmal.
Das ist tatsächlich nächste Frage hier im Skript.
Das sind nur die Zahlen, dafür kann er gar nichts.
Also was wir ja nicht gesagt haben, und das ist glaube ich erstmal wichtig, wir haben ja nicht gesagt, dass Futura für uns eine Kraftstoffsorte ist, die man heute vollumfänglich ins Netz bringen kann. Weil A, auch da die Kundenbereitschaft im Zweifel auch noch gar nicht da ist, das zu nutzen. Also erinnern wir uns nochmal an die E10-Einführung in Deutschland.
Gruselig.
E10 ist der nachhaltigere Kraftstoff als E5. E10 ist günstiger als E5, aber er wird trotzdem nicht so stark nachgefragt wie E5. So, das heißt, da sieht man eigentlich wieder dieses Thema, man kann dem Kunden nicht vorschreiben, was er kaufen sollte, sondern der Kunde entscheidet letztendlich noch selber, was er möchte oder was er nicht möchte. Mhm. Was für uns wichtig mit Futura war, war mal den Beweis zu führen, zu sagen, wenn ich mich innerhalb der heutigen Kraftstoffnormen für E10 Autokraftstoff bewege oder B7 im Diesel, welche maximale CO2-Einsparung kann ich denn damit schon realisieren? Und das sind halt bei den beiden Kraftstoffen 25% versus rein fossilen Kraftstoffen. Also CO2-Einsparung. Darf man ja nicht verkennen, das ist schon durchaus eine Menge, auch wenn man wieder an das Potenzial denkt, was das haben könnte mit Blick auf wie viel Verbrennungsmotoren heute auf der Straße sind. Und für uns ist immer so ein bisschen die spannende Frage, wenn man den Kunden fragt, wie wichtig ist dir Nachhaltigkeit, sagen viele erstmal, das ist mir wichtig, ich will meinen Beitrag leisten. Wenn man aber sagt, Nachhaltigkeit wird auch etwas kosten, ne?
Genau.
Also
und
diese Dekarbonisierung
sagt,
muss bezahlt werden,
du sollst den Beitrag leisten.
Dann sieht man natürlich sofort, auch aus berechtigten Gründen, dass das eine schwierigere Diskussion wird. Und uns war da eigentlich erstmal wichtig zu zeigen, dass das geht und dass das aus unserer Sicht auch Teil der Lösung sein sollte, ne, weil es skalierbar ist und man das weiter nach vorne bringen kann. Und wir haben ja dann gesagt, von den 2 Stationen, die wir im letzten Jahr hatten, haben wir es dieses Jahr jetzt ja hochskaliert auf die 8 Stationen, was nur ein kleiner Anteil unseres Netzes ist. Das ist vollkommen richtig. Um aber das so ein bisschen auch in die Fläche zu bringen und auch um mehr Erfahrung zu sammeln. Ne? Also wir haben ja an den Stationen, das ist vielleicht auch ganz, ganz interessant zu sehen, haben wir ja Ultimate rausgenommen, weil auch das muss man immer sehen. Eine Tankstelle ist ja nicht
ist
unbegrenzt
ja, genau.
von der Tanktechnik, sondern ich kann nicht beliebig etwas Neues reinbringen, sondern es ist auch da, ich bringe etwas rein und muss dafür etwas anderes rausnehmen. Ne? Und auch als Beispiel, die E5-Kraftstoffsorte ist immer noch die Schutzsorte in Deutschland. Also wir wären heute im Moment gar nicht in der Lage zu sagen, ich nehme das E5-Produkt.
Das müsst ihr anbieten.
Das müssen wir anbieten. Hm. Wir sind gesetzlich verpflichtet, eine Schutzsorte anzubieten, die Stand heute unverändert E5 ist.
Kannst du uns mal so Anteile sagen? Also wie viel Ultimate verkauft ihr? Wie viel E10, wie viel E5 so über den Daumen?
Gut, Ultimate ist ein Hochleistungskraftstoff, ne? Also der ist natürlich dann im Wesentlichen wirklich für Kunden, die aus der Tuner-Szene sind, aus der Oldtimer-Szene sind. Das heißt, es ist schon ein ordentlicher Anteil, aber ist jetzt natürlich nicht die Mehrheit in unserem Kraftstoffportfolio. Ne? Also
das fände ich auch krass, weil es doch echt viel teurer ist. Aber wie viel ist es denn so über den Daumen? Sind wir bei 20%? Sind wir bei 3%? Also
ich möchte keine Zahlen nennen, weil das natürlich auch wettbewerbsrelevant ist. Aber das ist schon, also ich würde sagen, wenn du die Zahl wüsstest, würdest du denken, das hättest du nicht gedacht, dass die Zahl so hoch ist. Wir bewegen
so hoch? Okay.
Ja.
Wow.
Okay. Aber trotzdem, es ist eine Beimischung im Portfolio und es ist dann in Summe, wenn man über das Gesamtportfolio schaut, eher ein Nebenprodukt. Mhm. Und wenn man dann auf die normalen Otto-Kraftstoffsorten guckt, ist E5 das führende Produkt. Mhm. Also E5 ist das Produkt, was relativ gesprochen den größten Absatz hat und E10 wächst über die Jahre.
Okay.
Also es steigert sich. Aber wenn man rein wirtschaftlich drauf guckt und in Deutschland wird ja auch immer gesagt, der Kunde ist preissensibel und der fährt für 1 Cent im Zweifel 5 Kilometer weiter. Wenn man das in der E5, E10 Diskussion spiegelt, dann sieht man das nicht, weil wenn er an der Station ist und kauft den Otto-Kraftstoff, dann greifen die meisten halt zum E5 und hat letztendlich nicht zum E10.
Also kannst du uns auch, oder möchtest du uns auch nicht sagen, wie viele Leute E10 tanken tatsächlich? Weil das finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil wir da auch regelmäßig Leserbriefe und Co. dazu kriegen.
Das ist ein Riesenthema.
Kann ich. Das ist ein Riesenthema, ob das gut ist oder nicht, ob das nicht nur eine Zapfsäule blockiert.
Nee, also nochmal, E10 ist ein wichtiges Produkt im Portfolio. Es wächst in seiner Bedeutung. Ne? Es ist trotzdem noch nicht auf Augenhöhe mit E5. Und wie gesagt, es gibt auch veröffentlichte Marktstatistiken dazu vom Bundesamt für Absatzstatistik. Also da wird auch sozusagen letztendlich veröffentlicht, wie viel E5-Absatz, wie viel E10-Absatz gab es in Deutschland in Summe. Insofern kann man das da sicherlich mal nachschlagen, losgelöst davon jetzt, wie sich das in den einzelnen Netzen verteilt.
Schreiben mir gerne die Shownotes. Mich jetzt aber tatsächlich interessiert, weil die Aral ja schon irgendwie eine versucht ja mit einem Premium-Anspruch ranzugehen. Und gerade da hätte ich spannend gefunden, wie viel innerhalb dieses Premium-Umfelds dann von der Marke her dann zum Billigprodukt greifen. Einfach, weil das eine spannende Frage wäre für mich.
Ja, aber ich glaube, das ist da noch nicht mal so stark getrieben von, ist es ein günstiges Produkt oder ist es ein schlechteres Produkt? Ich glaube, das steht wirklich noch unter diesem Problem der Markteinführung. Kann der Motor das vertragen? Mhm. Macht das die Gummidichtung kaputt? Und unser Leiter der Forschung in Bochum hat dazu mal einen aus meiner Sicht ganz wichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, seit der Einführung von E10 haben wir nicht eine einzige Kundenbeschwerde, die sich um das Thema E10 und Verträglichkeit mit dem Motor dreht. Und das führt eigentlich dann letztendlich den Beweis, wenn ich jetzt nicht wirklich einen Oldtimer habe, der im Zweifel wirklich noch nicht dafür ausgelegt ist, dass E10 vollumfänglich nutzbar ist für die heutige Motorentechnologie und auch für den Fahrzeugpark in Deutschland.
Mhm. Wie viel teurer ist Futura denn so über den Daumen?
Kannst du da was sagen? Das hätte mich nämlich auch interessiert.
Es ist ein bisschen unterschiedlich. Also es hat schon einen Aufschlag von 10 Cent und teilweise auch drüber über die normalen Kraftstoffsorten.
Okay.
Und wir wollten da natürlich auch dann ein Stück weit wirklich sehen, wie reagiert denn der Kunde da drauf. Und was wir aber auch gesehen haben, und das wollte ich noch kurz ansprechen, das zeigt dann auch wieder so ein bisschen die unterschiedlichen Kundengruppen und dass wir natürlich auch dem Kunden gegenüber offen sein wollen. Wir haben durchaus auch an den Stationen Beschwerden gehabt, weil der Kunde gesagt hat, ihr habt mir mein Ultimate weggenommen. Wo bekomme ich jetzt mein Ultimate? Ich möchte ein Performance-Fuel haben und ich möchte kein nachhaltiges Fuel. Wir haben auf der anderen Seite aber auch neue Kunden gewonnen, die gesagt haben, ich finde das gut, dass ihr das macht. Ich finde das stark, dass ihr jetzt Futura habt und ich komme jetzt immer und tanke nur noch den Futura-Kraftstoff, auch als meinen persönlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Mhm. Deswegen, was wir eingangs diskutiert haben, so dieses Schwarz-Weiße, das gibt's im Zweifel nicht. Und es gibt halt einfach sehr unterschiedliche Kundengruppen mit sehr unterschiedlichen Interessen. Und uns ist da einfach wichtig, wir wollen da jetzt eigentlich von unserer Seite auswählen, was finden wir richtig, sondern wir wollen ein breites Angebot haben und letztendlich muss der Kunde entscheiden, was er bei uns kaufen möchte.
Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf, ja, also auch immer ein Riesenthema bei uns, diese E-Fuels, alternative Kraftstoffe, HVO, haben wir schon drüber gesprochen. Ihr habt eine eigene Forschungseinrichtung, die sich auch um derlei Fragen kümmert. Einmal ganz klar gesagt, die Geschichte mit dem blitzsauberen Sprit. Ist das ein Märchen oder ist das eine veritable Vision?
Also blitzsauberer Sprit meint komplett emissionsfrei, oder?
Wenn man es jetzt auf die Spitze treibt, ja. Aber sagen wir mal, signifikant emissionsarm.
Ja, also ich möchte einmal auch da wieder das so ein bisschen in den Kontext setzen, weil das Thema ist ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Diskussion sehr intensiv diskutiert. Dafür sind
wir da. Genau, deshalb sprechen wir drüber. Ja. Das ist der
Punkt. Für uns ist erstmal, wenn man ein Stück weit zurücktritt und kommt erstmal immer nochmal von, der CO2-Ausstoß muss verringert werden. Mhm. Und zwar über alle Sektoren, inklusive Luftfahrt, inklusive Schifffahrt und inklusive Mobilität. Dann muss man sich ja erstmal die Frage beantworten, was ist die nächstbeste Alternative zu den heutigen konventionellen Produkten? So, und dann sind wir auch unter anderem in dieser Diskussion E-Fuels oder nehmen wir mal Sustainable Aviation Fuel für die Luftfahrt, wo man aber sagen muss, wenn ich die Luftfahrt eigentlich nicht mit einem nicht flüssigen Verkehrsträger letztendlich dekarbonisieren kann, dann sollte ich dafür Sustainable Aviation Fuel als E-Fuel letztendlich nutzen. Das heißt, wenn wir drauf schauen, inklusive der Schifffahrt, sagen wir erstmal, wir sehen den Einsatz von E-Fuels eigentlich im Wesentlichen erstmal in den Industrien, die alternativ schwierig zu dekarbonisieren sind. Mhm. Und ich glaube, man kann auch die Parallele zum grünen Wasserstoff ziehen. Es wird im Zweifel auf Sicht erstmal zu wenig grünen Wasserstoff geben für die ganzen Anwendungen. Mhm. Und dann ist halt immer die Frage, wo ist das Molekül denn am besten eingesetzt?
Ja,
gebe ich
Hebel
das nach links oder gebe ich das nach rechts? Ja. Und das wird man wahrscheinlich auch im Pricing wiederfinden, weil die unterschiedlichen Anwendungen dann noch bereit sein werden, einen unterschiedlichen Preis dafür zu bezahlen. Und dann sind wir auch wieder in der Frage, wäre ein E-Fuel in der Mobilität wirklich für den Kunden bezahlbar und eine relevante Alternative versus den anderen Optionen, die wir teilweise schon angesprochen haben. Deswegen glauben wir daran, dass man diese synthetischen Produkte braucht für die Dekarbonisierung. Definitiv ja. Glauben wir daran, dass der Fokus primär erstmal an den Stellen sein sollte, die alternativ schwierig zu dekarbonisieren sind. Auch ja. wird es trotzdem auch eine Rolle in der Mobilität spielen, auch an der Tankstelle? Sicherlich auch, weil man darf, glaube ich, auch sagen, auch im Produktionsprozess in den Raffinerien oder so, ich produziere ja wie heute auch, es ist eine Koppelproduktion. Ich produziere ja nicht nur das Produkt 1, sondern ich produziere auch als Nebenprodukte immer die anderen Produkte. Wir glauben nur trotzdem, bis sich das mal ausgependelt hat, das wird halt ein Stück weit dauern. Und vielleicht letzte Ergänzung, wir schauen halt wirklich so drauf, wir müssen Versorgungssicherheit sicherstellen können als Anbieter. Also wir dürfen nichts in den Markt bringen, was wir dann letztendlich nicht flächendeckend nachhaltig versorgen können. Wir müssen mehr Nachhaltigkeit generieren. Also jedes neue Produkt muss letztendlich eine bessere Nachhaltigkeitsbilanz haben als die bisherigen. Nur es muss halt auch bezahlbar bleiben. Ne?
Das wäre mal eine Schablone, die man der Politik auflegen könnte, finde ich das.
Aber ja. Ich finde es bemerkenswert, dass du als Tankstellen-CEO sagst, E-Fuels fürs Auto, erstmal nein, danke. Erstmal nicht. Punkt 1 und Punkt 2 ist bei der E-Fuel-Produktion, weil sonst heißt es immer, die ist so lean und so direkt, auch so eine Koppelproduktion da, wie wir die normal aus dem, wir machen aus dem Rohöl, aus diesem Dinosaft, wie er so schön heißt, dann irgendwie x Produkte, einer davon ist eben das, was wir in das Auto reinkippen. Ist es bei der E-Fuels-Produktion auch so? Ich dachte, es wäre viel zielgerichteter, ohne so viel Nebenkram.
Ich wollte einmal kurz korrigieren, weil das wieder sehr spitz bin, weil ich habe nicht gesagt, E-Fuels, nein, danke. Ich wollte eigentlich erstmal nur in den Kontext stellen, also was aus unserer Sicht passieren wird, wo auch das knappe Molekül in Anführungszeichen hingezogen wird. Und dann wird es wahrscheinlich trotzdem noch eine Rolle auch an der Tankstelle spielen. Aber es wird nicht sozusagen die große flächenmäßige Lösung sein, auf die jetzt alle aufspringen. Und vielleicht auch noch eine Ergänzung. Man muss ja auch sehen, wo kommt das letztendlich her? Das ist so ein bisschen ähnlich, wie wir in der HVO-Diskussion hatten. Was natürlich immer dafür spricht, ist, ich kann das mit den heutigen Motoren nutzen. Das heißt, der Kunde muss eigentlich nicht in ein neues Fahrzeug investieren. Klar. Und ich kann natürlich auch die ganze Infrastruktur an der Tankstelle nutzen. Also wenn man wieder an dem Gesamtinvestitionsaufwand nachdenkt, der zu leisten ist, um das wirklich in der Fläche zu nutzen versus Alternativen, hat das natürlich Vorteile, wie zum Beispiel auch HVO oder nochmal an dem Beispiel Futura, dann jetzt nicht ganz 100% blitzsauber, wie du es genannt hast, aber mit einem deutlich besseren Fußabdruck. Und dann kurz, es gibt ja unterschiedliche Produktionswege, dies zu tun, worauf wir unter anderem halt auch gucken, wir haben ja auch Raffinerien bei uns im Portfolio, wenn wir die Raffinerien in die Richtung umbauen würden, dann würde da letztendlich auch eine gewisse Koppelproduktion anfallen, sodass man auch die zusätzlichen Produkte hat und nicht nur zielgerichtet auf Sustainable Aviation Fuel geht.
Okay, das ist spannend. Das heißt, beim SAF würde quasi auch E-Fuel für den Golf 3 abfallen, aus Versehen.
Man muss ja ich meine, das ist vielleicht auch nicht so bekannt, ne, wer sich so ein bisschen mit Raffinerieproduktion auseinandersetzt. Ne, also die Kraftstoffe sind ja ein Gemisch letztendlich aus unterschiedlichen Komponenten. Es ist ja nicht so, dass da letztendlich so ein Wasserhahn oder ähnliches ist, wo dann hinterher fertiger Kraftstoff rausläuft. Das heißt, das ist ja da auch so, dass es eine Koppelproduktion ist und dann die Produkte letztendlich als Beimischung abgemischt werden.
Ich würde, weil wir reden halt viel über Geld, was ich eigentlich ganz spannend finde, auch über den Strompreis sprechen noch, den ihr beim Verkauf avisiert. Ihr habt ein gutes Netz, das ist prämiert worden und auch meine persönliche Erfahrung zeigt, das ist tatsächlich eines der besseren, würde ich behaupten.
Definitiv, oder?
Aber ihr seid jetzt auch nicht einer der billigeren, würde ich behaupten. Woher kommt es, dass bei euch der Ladestrom ja nicht ganz so billig ist? Ich glaube, fürs Schnellladen, du hast vorhin nochmal nachgeschaut.
Genau, in der App sind es 79 Cent für die Kilowattstunde. Also das, was mir angezeigt wird, wenn ich so einfach ganz stumpf nach Tankstellen meiner Nähe schaue, über 150 kW.
Das geht andernorts billiger.
Cent. Genau, das habe ich schon günstiger gesehen.
Ja, also die 79 Cent ist das, was wir erstmal ein Stück weit dafür nehmen. Dann gibt es natürlich zusätzlich, wenn ich mich registriert habe in der App, gibt es auch unterschiedliche Ladetarife, wie man das auch im Markt findet. Für uns ist das erstmal immer eine Frage von auch da, ne, der Wettbewerb wird auch das nach vorne hin gestalten. Wir glauben, dass wir für das Angebot, was wir da in die Fläche bringen und auch für die Investition, die wir geleistet haben, auch in Kombination mit der Nachfrage, ein preiswürdiges Angebot haben, was man auch vertreten kann. Schauen uns das selbstverständlich auch kontinuierlich an und haben da in Anführungszeichen auch bisher jetzt nicht ultra negative Erfahrungen mitgemacht. Also wenn man das halt auch in Summe sieht, was wir an Kundenzulauf haben, wir hatten es ja auch veröffentlicht, wir haben irgendwie schon mittlerweile 2,5 Millionen EV-Ladevorgänge gehabt. Also das spricht ja dafür, dass wir ein gutes Angebot haben, was aus Kundensicht auch preiswürdig ist.
Ja, wir haben halt auch verdammt gute Standorte mitunter, muss man dazu sagen. Also
ja, aber ich glaube, da muss man auch nochmal drauf schauen.
Das ist halt wie beim Tanken an der Raststätte, wenn ich jetzt auf der Autobahn bin, das Lämpchen angeht, dann hilft es nicht, dass ich jetzt nicht zu Aral wollen würde oder irgendwo anders hin, sondern dann fahre ich da halt raus. Und dann beim E-Auto bist du ja vielleicht sogar noch stärker getrieben. da rauszufahren, weil, ja.
Ich würde das nochmal verbinden, das, was wir halt schon sehen, und das ist ja auch ein spannender Aspekt der Elektromobilität. Unsere Wettbewerber verändern sich ja auch. Ne?
Ja,
also ich wollte einmal nochmal kurz zur Netzstruktur sagen. Wir haben definitiv ein sehr starkes Netz, ne? Was eigentlich dann wirklich, muss man den Vorgängern einen Dank ausrichten, weil das natürlich über die Jahre entstanden ist, ne? Und da die Truppen eigentlich immer sehr gut waren, im Sinne von zu sehen, was sind denn die richtigen Standorte, um dann auch diese zentrale Lage zu haben. Nur auch in der Elektromobilität sieht man ja, die Wettbewerbsstruktur verändert sich. Wir treten da ja nicht mehr nur noch gegen die Total, gegen die Shell an, sondern auch gegen eine, du hast es genannt, EnBW oder letztendlich andere, ne? Nur da sieht man auch, die Ausbaupläne sind ja auch unterschiedlich. Wir kommen dann auch mit dem Tankstellennetz im Rücken, wo wir schon gute Lokationen haben, die der Kunde kennt, da kann ich rausfahren, auch wenn er gewechselt hat vom Verbrenner zum Elektroauto, und andere Wettbewerber, die halt stärker auf die grüne Wiese schauen müssen, Flächen finden, komplett zubauen und ähnliches. Ne?
Da gibt es ja auch spannende Sachen. Ich meine, Fazit, die dann versuchen, alles alleine irgendwie zu machen, eine EVGO, die sich dann an einen McDonald's dran kettet, der sich davor an euch dran gekettet hat, wenn man so will, oder irgendwie über eine Tank und Rast und Co. Da gibt es super spannend, wie man sich versucht, da reinzuschleichen in dieses System.
Wir sind im Grundsatz, wie ich auch für die Tankstelle erklärt hat, eigentlich ein großer Befürworter von, man muss Zusatznutzen haben, ne? Und man sollte auch versuchen, ein zusätzliches Kundenbedürfnis befriedigen zu können. Ne? Ob es dann wirklich rein nur Toilette ist, ob es Kaffee ist. Und das kann ja auch mal eine unbemannte Station sein, die man jetzt ja auch mehr und mehr sieht, ne? Dass an Ladeparks dann wirklich so ein Container gestellt wird. Aber das glauben wir halt schon, dass nur only Laden oder nur Laden, dass das im Zweifel, gerade wenn es Alternativen gibt, aus Kundensicht nicht das Attraktivste ist.
Zumal, wenn man jetzt ja ständig irgendwelche Schlagzeilen liest von Politikern, die da so ein bisschen rütteln an diesem Verbrennerverbot. Wie liest denn du solche Schlagzeilen? Denkst du dann, Mann, Alter, wir sind gerade dabei, hallo, Ladenetzausbau, jetzt gibt uns doch mal die viel zitierte Planungssicherheit. Darum geht es ja immer am Ende.
Klingt immer nach Blutgrätsche irgendwie.
Ja, so ein bisschen schon.
Ich glaube, ist erstmal ein Beispiel dafür, was es dann auch wirklich für Unternehmen wie uns und auch anderen schwierig macht, weil halt so diese Planungssicherheit letztendlich nicht da ist. Und dann ist es mal so, dann ist es mal so. Und nehmen wir nochmal die 100 Millionen. Ne? Also das ist ja ein Beleg dafür, dass wir an die Elektromobilität glauben und auch ein Stück weit uns natürlich freuen würden, wenn wir 2030 15 Millionen Elektrofahrzeuge auf der Straße hätten. Also das ist die Nachfrage, für die wir heute auch schon investieren. Und also glaube ich, dass es realistisch ist, aus einer persönlichen Sicht in 2035 ein Verbrennerverbot komplett durchzusetzen und das auch vom Kunden mitgetragen wird und wir genug Alternativen haben. Ich glaube, das ist sehr herausfordernd. Also wenn man sich nochmal so ein bisschen den heutigen Fahrzeugpool
diplomatisch
vor Augen führt.
Ausgedrückt, aber ja.
Nein, und man muss ja auch dann immer den Kunden mitdenken. Also der Kunde wird ja dann letztendlich gezwungen, ich habe dann irgendwie einen Motorschaden oder ich habe eine größere Reparatur und dann werde ich gezwungen, etwas zu kaufen, was ich vielleicht gar nicht möchte. Weil er hat ja heute schon die Entscheidung zu treffen, nehme ich einen Ottokraftstoff, nehme ich einen Diesel, nehme ich einen Hybrid oder nehme ich ein Elektrofahrzeug oder ein CNG-Fahrzeug oder ähnliches. Also ich glaube, das wird noch spannend sein, je nachdem, wie weit wir dann in Summe sind, wie viel Angebot wir an alternativen Energievektoren haben und auch wie der Kunde sich dann letztendlich dazu aufstellt. Ich glaube nur trotzdem, selbst wenn das Verbrennerverbot käme, selbst für die Bestandsflotte, ich glaube, es gibt so einen Durchschnitt, 8 Jahre dauert es, bis sozusagen das Auto aus dem Pool rausgeht. Also wenn man das nochmal drauflegt, werden Kraftstoffe noch sehr lange eine Rolle spielen und wir brauchen dafür halt auch ein Versorgungsangebot in der Breite, um die Kunden wirklich auf der Straße zu halten. Ne? Also die Leute wollen sich ja bewegen, zumal wir auch, das ist glaube ich auch gängige...
Müssen sie ja zum Teil auch.
Nee, ist ja auch gängige Mobilitätsforschung, dass die Mobilität eigentlich eher noch zunehmen wird. Ne?
Ja.
Die wird sich vielleicht ein bisschen anders verteilen und auch der Übersprung von Auto auf Scooter und ähnliches oder Nahverkehr, aber Mobilität in Summe wird wachsen. Ne?
Ich meine, das ist ja auch relativ klar und auch die Basis von einem Geschäftsmodell, an dem ihr da, glaube ich, hängt am Ende, warum das alles Sinn macht. Weil du jetzt mal wieder davon sprichst, dass der Kunde ja entscheiden möchte, was er denn kauft für ein Fahrzeug, was er tankt. Wofür hast du dich denn entschieden?
Also,
was fährst du denn aktuell?
Um die Frage kommst du jetzt nicht rum, weil das will jeder wissen, der uns
zuhört. Was fährt der Ober-Tankstellen-Chef?
Also ich fahre aktuell ein Dieselfahrzeug. Das ist genau genommen ein Poolfahrzeug, was ich übernommen habe, weil ich jetzt im Grundsatz nicht, ich sag mal, ein Riesen-Auto-Geek bin und ich dann eigentlich auch ein Freund davon bin, wenn man jetzt einen Mitarbeiter hatte, das war in meinem Fall so, der ins Ausland gewechselt ist, das Auto stand da rum, das habe ich dann letztendlich übernommen. Ich muss mir jetzt Gedanken nach vorne machen, was ich letztendlich für ein neues Fahrzeug nehme. Das habe ich ehrlicherweise noch nicht entschieden, weil ich finde, es gibt halt Vor- und Nachteile für beides. Und ich finde auch da, ich gucke da persönlich auch nicht so schwarz und weiß drauf. Also nehmen wir mal das Beispiel, ich würde mir ein Dieselfahrzeug bestellen, was ich dann ja auch mit HVO betanken könnte oder mit Futura. Mhm. Ist das jetzt automatisch schlecht oder schlimm versus ich sollte ein Elektromobilitätsfahrzeug nehmen? Ne? Und was ich noch ergänzen möchte, was wir halt in Summe gemacht haben, was ich wiederum dann auch gut finde, um auch, ich sag mal, diese Hürde so ein bisschen abzubauen. Wir haben bei uns im Fahrzeugpool auch Elektrofahrzeuge, auf die man frei zugreifen kann. Also was ich zum Beispiel auch mache, wenn ich mal eine Fahrt irgendwo hin habe, dann buche ich mir das Auto und fahre mit dem Elektrofahrzeug, um auch dann wirklich selber die Erfahrung zu machen, ich muss zwischendurch mal laden, wie fährt sich das und so weiter und so fort. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Kombination, dass man auch da nicht so dieses kategorische, es geht nur das eine oder das andere, sondern auch eine gewisse Flexibilität und Freiheit zulässt.
Aber wäre das nicht auch ein Statement als Unternehmen dann einfach zu sagen, ich meine so wie SAP, glaube ich, der mit bundesweit den größten Fuhrpark überhaupt.
Genau, die größte Flotte irgendwie.
Irgendwie mit, ich glaube, 27.000 Autos, also schon ein bisschen was. Dass bei Aral gesagt wird, so ab morgen nur noch oder nur noch, keine Ahnung. Gibt es da irgendwas, dass ihr da in der Richtung CO2-Ersparnis, ihr seid ja schon ein Emittent oder ein Inverkehrbringer, ist, glaube ich, das juristisch korrekte Thema, was CO2 angeht, dass ihr da versucht, ein bisschen was zu reißen?
Also klar, kann man machen, machen auch einige. Ich meine, gut, es gibt auch dann die Beispiele.
Das klingt nach ihr nicht.
Nee, also auch da gilt für uns eigentlich erstmal wieder der Punkt, also wollen wir jetzt allen automatisch vorschreiben, was sie für ein Auto zu fahren haben.
Dienstwagen kann man das ja machen. Also.
Nee, das ist schon richtig. Trotzdem wird das ja nicht unbedingt dazu führen, dass auch alle das dann wirklich gut finden und richtig finden. Ne? Insofern, also wir haben das komplett freigestellt. Ne? Also wir haben auch da, man könnte ja auch alternativ argumentieren. Ne? Wir machen heute noch, haben mehr Kraftstoffabsatz. Deswegen würden wir sagen, nee, ihr fahrt bitte alle weiter einen Verbrenner. Das haben wir nicht gemacht. Wir sehen auch, dass bei uns der EV-Anteil in der fahrzeugeigenen Flotte auch ganz klar steigt. Ne?
Hast du da Zahlen?
Ich weiß, kann ich nicht aus dem Kopf sagen, aber man sieht da letztendlich schon auch dann allein durch die steuerlichen Vorteile und so, die da vom Gesetzgeber noch eingeräumt werden, das ist natürlich für die Leute interessant, wo man auch wiederum sieht, die Einflussmöglichkeiten und welche Steuerung da im Hintergrund ist. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt jemand sagt, aus welchem Grund auch immer, ich möchte gerne ein Verbrennerfahrzeug fahren, weil ich wirklich dann immer extrem viel lange Strecke fahre und ähnliches oder schwere Lasten transportiere oder ein Pferd habe, ich weiß es nicht, finde ich es immer schwierig, da jetzt wirklich Vorgaben zu machen. Ne? Insofern, also das haben wir nicht gemacht, ist jetzt auch nicht eine aktive Diskussion gewesen, also die wir jetzt in den letzten Wochen hatten. Nichtsdestotrotz, wir sehen da den Elektroanteil ganz, ganz stark steigen. Ne? Und wer es auch mal ausprobieren möchte, die Möglichkeit bieten wir halt an, um auch zu sagen, wenn du es nicht weißt und einfach mal eine Erfahrung machen möchtest, dann nutzt das einfach, damit wir auch wirklich da als Firma auch wirklich diesen Sprung auch aus der Mitarbeitersicht schaffen. Ne? Mhm. Weil das ist ja schon so, wenn man aus diesem klassischen Kraftstoffgeschäft kommt, Elektromobilität tickt komplett anders. Ne? Mhm. Und wir haben auch, darf man vielleicht auch noch sagen, bei dem Aufbau des Aral-Pals-Geschäfts haben wir auch wirklich viele Leute vom Markt eingestellt, um auch bewusst diese Mischung hinzubekommen aus traditionellen Geschäft, aber auch dem neuen Geschäft, wie tickt die Branche, wie tickt das Geschäft und halt auch letztendlich die Expertise mit an Bord zu nehmen und eine gesunde Mischung zu bekommen.
Mhm. Spannend. Ich würde sagen, wir sind sehr weit fortgeschritten.
Ich hab noch eine Frage, das ist
der eine Frage,
die mich so persönlich interessiert.
Na gut.
Ich erinnere mich noch sehr gut an diese Aral-Werbung mit dem I'm Walking Man.
Du bist ein werbeaffiner Mensch.
Ja, Entschuldigung. Es hängt irgendwie nach. Also ich, als Kind fand ich die Musik immer ganz toll. Ich habe, glaube ich, nie verstanden, was das eigentlich soll. Mittlerweile weiß ich, dass der Typ einen Umweg gefahren wäre, dann halt mit dem Kanister und so, weil der Sprit bei Aral so viel besser ist. Und du hast vorhin schon gesagt, das Elektron ist ein bisschen austauschbar und beliebig. Glaubst du, dass es langfristig noch eine Idee ist, dass jemand lieber oder dass ihr jemanden dafür gewinnen könnt, bei Aral den Umweg für Aral Puls in Kauf zu nehmen und Ionity, ENBW und Co., wie sie alle heißen, liegen zu lassen. Glaubst du, das geht oder ist das nicht so richtig drin?
Also da bin ich zutiefst von überzeugt. Also, weil
du musst aber auch, oder?
Nein, aber ich glaube, dass, also nehmen wir nochmal dieses Beispiel auch. Ich meine, wir feiern 100-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Es gibt erstmal auch in Deutschland nicht viele Firmen, die schaffen, 100 Jahre lang am Markt erfolgreich zu bestehen. Und man muss ja ehrlich sein, das Geschäftsmodell hat sich ja schon häufig drastisch geändert und ist umgebaut worden. Deswegen würde ich uns da wirklich erstmal rein faktisch auch die Kredibilität geben zu sagen, wir haben schon mehrfach den Beweis angetreten, dass wir nicht auf der Stelle stehen, dass wir nicht irgendwie nur darauf warten, was passiert, sondern auch wirklich derjenige war, der den Schritt nach vorne gemacht hat und wirklich Innovation nach vorne gebracht hat, aber auch immer mit einem Fokus auf Qualität und Zuverlässigkeit. Mhm. Weil das ist, glaube ich, auch relativ stark mit der Aral-Marke verbunden. Wollen noch kurz eine Ergänzung machen. Also viele Leute denken ja, das ist, glaube ich, auch, das zeigt die Stärke der Marke, wenn man sagt, welcher Werbespot fällt dir ein, sagen die alle, I'm walking, ne? Der Mann, der da mit dem Kanister dann wirklich die extra Meile in Kauf nimmt. Damals übrigens noch konnte man 45 Sekunden im Fernsehen bezahlen. Heute sind es ja meistens nur noch 30 Sekunden.
Da ist so ein Banner, der durch irgendwie Let's Dance wandert. Ja, schon.
Genau. Was ich nur auch sagen wollte, und das ist, glaube ich, auch ganz spannend, um das zu sehen, was ich gerade sagte. Wenn man sich, wir haben ja den Werbespot neu aufgelegt, weil wir uns dann überlegt haben, was können wir denn machen für 100 Jahre Aral, um auch so ein bisschen sowohl der Vergangenheit Rechnung zu tragen, aber auch den Blick nach vorne zu nehmen. Und wenn man den neuen Werbespot sieht, dann mit Hilde und Kalle, so haben wir die beiden Charaktere genannt, die ja dann nicht mehr nur diese Kraftstoffkundenmission haben, sondern auch im Shop einkaufen, auch Elektroladen machen, und wir haben auch die Headbanger noch eingebaut, dass wir auch so ein paar weitere Werbespots, die viele in Erinnerung haben, mit reinbringen. Das zeigt ja eigentlich schon, wie sich das Geschäftsmodell entwickelt hat in den letzten 25, 30 Jahren und dass es nicht mehr nur diese Kraftstoffmission ist. Und auch nochmal auf die konkrete Frage, also wir glauben fest daran, dass wenn man eine starke Marke hat, das Markenversprechen auch wirklich in der Kundeninteraktion einlösen kann, in Kombination mit guten Lokationen, die gut gelegen sind, Zusatznutzen, dass der Kunde dann, wie in allen anderen Sachen auch, eine gewisse Präferenz entwickeln wird und wir da wirklich auch eine führende Position haben und das in der Vergangenheit auch häufig bewiesen haben. Also ich glaube fest daran.
Alles klar. Danke.
Dann würde ich sagen, komm zu meinem Lieblingspart.
Genau. Das sind die AB-Fragen. Das heißt, ganz zum Schluss kriegst du noch das kurze Für- und Widerspiel.
Und AB steht nicht für Achim Bote.
In dem Fall nein.
In dem Fall auch. Nein. Genau. Bist du der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
Streamingdienst.
Ferrari oder Tesla?
Tesla.
Okay. Hatte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Apple oder Google?
Apple.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Altes Bauernhaus auf dem Land.
Auto oder Fahrrad?
Da müsste ich jetzt nachfragen, für welche Distanz?
Generell, lieber Auto oder lieber Fahrrad?
Also sofern machbar, lieber Fahrrad. Mhm. Aber halt an einigen Stellen auch einfach sehr unpraktisch. Ne? Also.
Ja, ich glaube jetzt von Hamburg nach Stuttgart fahren ist das mit dem Fahrrad
schwierig. Nervt. Kann man machen, aber.
Wenn du im Auto bist, vorne oder hinten sitzen?
Ich sitze vorne.
Links oder rechts?
Also, wenn ich alleine bin, sitze ich links.
Ja.
Und aber, also üblicherweise würde ich fahren, selbst wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Und also ich habe eigentlich sehr selten bisher hinten im Auto gesessen.
Okay. Bist du ein guter Fahrer?
Also mein Eigenbild wäre ja.
Wie 98% aller Deutschen, ja.
Aber sagen es auch andere.
Nein, aber wir legen als Firma, wir haben ja viel Fahrleistung und wir bieten zum Beispiel auch defensive Fahrradtrainings an, was ich wirklich auch spannend finde, wenn mal ein Fahrlehrer neben einem sitzt und wenn man wirklich schon das Gefühl hat, ich fahre unter Beobachtung, was es dann trotzdem noch zu verbessern gibt. Also mein Anspruch wäre, dass ich ein vernünftiger Autofahrer bin, kein Raser und auch umsichtig agiere.
Okay, bist du das alles, was du erfüllst du deinen eigenen Anspruch?
Glaube ich schon.
Schön. In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Also ich glaube realistisch dazwischen.
Ich mag, dass du zögerst.
Nein, aber ich finde das so, also ich bin nicht Accept All, weil ich finde, darüber muss man sich schon im Klaren sein, was da alles letztendlich mit passieren kann. Aber ich bin jetzt auch nicht so ein Aluhut, alles ablehnen und bloß nichts preisgeben. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch heute nicht hier erschienen. Ne?
Okay. Sachen Adrenalin, Wunschlevel, bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder Fliegenfischen?
Motorradfahrer.
Okay. Selber auch wirklich Motorradfahrer oder?
Ich habe einen Motorradführerschein, aber ich habe mich dann auch aufgrund meines Adrenalinpegels letztendlich dagegen entschieden.
Okay. So viel Selbstkontrolle. Nicht schlecht.
Bemerkenswert. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Nachteule oder Lerche?
Das hat sich gewandelt. Also ich war, glaube ich, früher mehr die Nachteule und werde jetzt mit fortschreitendem Alter, glaube ich, mehr zur Lerche.
Sagt er und ist 41. Ja.
43.
Entschuldigung, 43. Anfang 40, ja. Fortschreitendes Alter ist noch ein bisschen.
Okay, lassen wir das einfach so stehen. Achim, ich bin damit am Ende. Vielen, vielen Dank.
Super, vielen Dank.
Für all die Einblicke, die Infos, auch für unsere Zuschauer, Zuhörer. An euch da draußen natürlich auch vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Und wie immer gilt, schreibt uns gerne Kommentare bei YouTube, bei iTunes, bei Spotify, bei überall, wo ihr das könnt. Auch gerne Mail an podcast@move-magazin.de und auch dir nötigen wir das Versprechen ab, wenn ihr eine Frage habt zu irgendwas, was wir besprochen haben oder auch irgendwas, was wir nicht besprochen haben, schreibt uns gern und wir leiten das weiter und wir nötigen dir das Versprechen ab, dass du es auch beantwortest. Stimmt's?
Nötigen hört sich so an, als kann ich nur ja sagen.
Genau, so ist es gemeint.
Und so ist es gemeint. So funktioniert das in der Regel auch hier ganz, ganz gut. Achim, vielen Dank.
Super. Dankeschön.
Danke, Patrick. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.
Genau. Ciao.
Dankeschön. Ciao.